Hallo, ich bin der Daniel.
Und ich bin der Cebu.
Und ihr hört den Creepy Crypt Podcast.
Und damit herzlich willkommen bei euch zu Hause in der Home Invasion Nummer 13.
Hallo, wir hätten es ein bisschen besser timen können. Nächste Woche ist ein Freitag der 13.
Okay, tschüss, wir sehen uns nächste Woche, Leute.
so witzig, so eine 1-Minuten-Episode, wo wir so sagen, hey, die Folge kommt erst nächste Woche raus für den Gag. Also schaltet doch nächste Woche wieder ein.
Hört sie einfach nächste Woche erst, lasst sie eine Woche liegen.
Und bevor die Leute sie anhören, schreiben sie uns vorher schon so, hey, die Episode dauert irgendwie nur 1 Minute, ich glaube, da ist was schiefgelaufen mit dem Hochladen.
Das passiert in letzter Zeit ja öfter. Ich weiß nicht, was da los ist.
Wir dann so, hör doch erstmal die Episode, bevor du dich beschwerst. Erstmal voll aggro werden. Immer sofort aggro reagieren. Das ist eine gute Idee. Ja, aber nein, schön, dass ihr hier seid. Und falls ihr uns doch irgendwas mitteilen wollt, weil es kann tatsächlich mal passieren, dass was komisch hochgeladen wird, dann könnt ihr uns natürlich schreiben. Und zwar gibt es da mehrere Wege, wie ihr uns kontaktieren könnt. Ihr könnt uns zum Beispiel eine E-Mail schreiben an kontakt@creepycrypt.de oder ihr schreibt uns eine Direct Message auf Instagram. Da heißen wir Creepycrypt Podcast und da könnt ihr uns schreiben. Ihr könnt natürlich auf Instagram unter einem Post einen Kommentar hinterlassen, es geht auch. Oder ihr kommt in unsere Telegram-Gruppe, die heißt Creepy Crypt Podcast. Da könnt ihr uns dann auch direkt schreiben und wir sehen das sofort. Da kriegen alle immer ein herzliches Willkommen, wenn sie einsteigen. Genau, oder ihr hinterlasst einen Kommentar auf irgendeinem Podcast-Portal, wo ihr das hört und wo das geht, weil bei vielen geht das, glaube ich, gar nicht. Ich habe mal so nachgeguckt, bei vielen kann man gar keine Kommentare hinterlassen. Aber man kann oft den Podcast bewerten und das könnt ihr sehr gerne machen, indem ihr uns eine sehr gute Bewertung da lasst. Dann werden wir vielleicht auch anderen Leuten empfohlen, die guten Geschmack haben. Und dann, ja, können die auch diesen tollen Podcast hören, weil es gibt ja nicht nur die Home Invasion, sondern auch den normalen Podcast und unsere Creepy Classics und unseren Twin Peaks Podcast, der ist Creepy Lodge.
Der Podcast.
Der Podcast, den findet ihr, den Creepy Lodge Podcast findet ihr auch überall, wo es Podcasts gibt, aber alles andere posten wir auch auf unseren Instagram-Kanälen dazu. Deswegen müsst ihr da nicht extra nochmal gucken. Vielleicht sollten wir uns trotzdem den Namen saven, nur um sicher zu gehen, dass niemand Creepy Lodge als Instagram-Namen benutzt und darunter böse Sachen postet, wie Twin Peaks ist die schlechteste Serie, die es jemals gab und deswegen reden wir jetzt drüber. Oder sowas in der Art.
Account basiert in den USA von einem gewissen James Marshall. Diesen Podcast kann ich nicht empfehlen. Sie reden die ganze Zeit schlecht über James.
Genau, das wär's. Naja, nee, aber schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute reden wir wieder über alles, was man sich so zu Hause angucken kann. Und haben uns da auf jeden Fall 2 Filme rausgesucht, die wir angucken wollen.
Gibt's zwei? Ja?
Ich wollte nur fragen, ob es irgendwas gibt, was du dir denn, du redest ja auch gerne über andere Sachen, was du dir in letzter Zeit angeguckt hast, was du den Leuten unbedingt empfehlen musst.
Was ich den Leuten unbedingt empfehlen muss oder warnen muss?
Beides ist möglich.
Boah, ich habe letztens das erste Mal seit 3 Jahren wieder mal Mulholland Drive geguckt.
Oh Gott.
Banger, okay. Film, kann ich nur empfehlen. Wenn ihr mal Mulholland Drive noch nicht gesehen habt, ist es die beste Zeit, um David Lynch Filme aktuell zu gucken. Tut das. Okay. Nee, ansonsten, ich habe Anfang des Jahres ganz viel halt geguckt. Ich habe Inugami und St. John's Wort geguckt. Das sind so 2 japanische Horrorfilme, die so ein bisschen quatschig sind. Mit denen hatte ich relativ viel Spaß. Ansonsten habe ich das allererste Mal jetzt Vanilla Sky geguckt vor ein paar Wochen.
Oh Gott.
Der war ein bisschen quatschig. Den hast du auch gesehen, oder?
Ja, damals. Der ist schon Ewigkeiten her.
Tom Cruise, ja, der ist von 2001. Der ist ein bisschen quatschig. Aber sonst bin ich nur gerade was so podcastmäßig. Ich habe noch voll viel auf der Liste. Ich wollte mir Rental Family angucken im Kino.
Ist okay, wenn man den verpasst. Ist vollkommen
nein.
Das sage ich nicht, um irgendwie weird zu sein. Das ist wirklich. Der ist niedlich, aber den muss man nicht gesehen haben, glaub mir.
Ich will aber wieder mehr ins Kino gehen, das ist das so.
Okay, aber dann guck dir was Schöneres
an. Ich wollte mir Hamlet im Kino ansehen.
Das kann man auf jeden Fall machen.
Ansonsten, ach so, No Other Choice kommt ja jetzt auch irgendwann demnächst raus, den möchte ich auch unbedingt gucken.
Der ist jetzt draußen, während wir drüber reden.
Ja, siehst du? Banger, den will ich auf jeden Fall noch gucken. Ansonsten, mal schauen. Mal schauen.
Ja, es geht ja auch um Home Entertainment. Ne?
Eben. Ich warte jetzt auf den Home Release von Iron Lung, damit wir drüber sprechen können.
Ich hab ja vor kurzem tatsächlich zum allerersten Mal K-Pop Demon Hunters geguckt.
Oh.
Kannte ich noch nicht, weil hat mich nie interessiert, aber ich dachte jetzt gucke ich halt auch mal. Und das ist eigentlich ganz unterhaltsam gewesen.
Kannst du schon mitsingen?
Na, nicht wirklich. Ich kann nur dieses Intro. You're so gay. Was ja nicht you're so gay heißt. Ist auch, der Anfang ist auch nicht je, aber egal. Ich fand halt, er hat halt ganz netten Humor auch zwischendrin. Deswegen, es war süß. Dieser große Kater oder so, der ist ja auch ziemlich witzig. Kann man auf jeden Fall gucken. Aber ja, ansonsten, sonst habe ich nur Kino. Ich habe nochmal Sinners im Kino geguckt, weil den jetzt
ach,
ja alle
so
wieder
geil,
zeigen.
Ey.
Ja, hat auch beim dritten oder vierten Mal noch gewirkt. Jetzt kann ich mir, ich habe es ja letztes Mal schon erwähnt, ich habe jetzt einen VHS-Rekorder gekauft und ich habe die VHS von Sinners. Jetzt kann ich mir nochmal auf VHS angucken. Und
so, wie es von Gott vorgesehen war.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen schockiert, also nicht schockiert, aber ich habe es irgendwie anders erwartet, weil ich habe mir die Sinners VHS wie Michelle auch bestellt bei so einer amerikanischen Künstlerin, die halt diese Videos herstellt und dann so Cover dafür macht oder so. Ich weiß nicht, ob das wirklich echt lizenziert ist, aber anders kann ich es mir nicht vorstellen.
Wahrscheinlich nicht.
Und dann kamen jetzt diese Videos und ich habe so... Ich habe mir mehrere bestellt und habe dann so die erste reingemacht und war halt schockiert, dass es halt auch wirklich in schlechter Qualität ist.
Was hast du erwartet?
Ich habe irgendwie gedacht, keine Ahnung, dass wenn du dass es digitalisiert auf der Videokassette ist, dass es trotzdem eine Videokassette ist, aber dass das Bild nicht so schlecht ist, wie es ist. Was auch vollkommen, ne, ich sitze jetzt nicht da und denke, oh Mist, da habe ich auch Scheiße gekauft, sondern ich war nur überrascht, man ist das nicht mehr gewöhnt, dass es nur noch dass das nur in so schlechter Qualität existiert. Also ganz ehrlich, ich habe es auch auf dem Beamer geguckt, ne? Deswegen, das Bild war auch extrem groß. Auf einem kleineren Fernseher wäre es vielleicht gar nicht so schlimm.
Dafür habe ich mir extra einen Röhrenfernseher gekauft.
Ja, das muss ich auch noch machen. Ich will auch so eine Kombi, so einen kleinen Fernseher mit einem kleinen Videorekorder dran. Aber trotzdem war es halt so, wo ich so dachte, ah krass, es sieht dann wirklich aus wie eine VHS früher. Ich meine, wann habe ich das letzte Mal eine VHS geguckt? Vor 20 Jahren oder so, keine Ahnung.
Hast du sie danach zurückgespult?
Ja, ich habe sie danach zurückgespult.
Gut, ich wollte, also Vorsicht.
Aber es ist halt so lustig, wenn man sich irgendwie nicht mehr an dieses Medium nicht mehr erinnern oder nicht mehr dran gewöhnt ist. Ich habe ja auch vor kurzem, total dumm, es gibt so einen Kassettenclub, also für Audiokassetten. Die schicken dir jeden Monat eine Kassette und da sind dann von so Bands, von denen man eigentlich noch nie gehört hat, so einzelne Lieder drauf. Und das habe ich auch gemacht und mir so ein Walkman gekauft, einen modernen Walkman, tatsächlich kein gebrauchtes Ding, die werden ja komischerweise noch hergestellt von so Retro-Firmen und da hört man halt auch die ganze Zeit dieses Geräusch, wenn es an ist, gewisser, weißt du,
was ich meine?
Der Ton ist schon irgendwie klar, aber man hört halt immer dieses Geräusch und ich hatte halt wirklich, ich habe gestern so eine Kassette reingemacht, auf Play gedrückt und dann war so ein Lied vorbei und dann kam so ein Geräusch, was ich dachte, das gehört zum Song, aber nein, das Band wurde eingezogen und ich musste es dann rausziehen und wieder reindrehen. So oldschool. Ich war nur so, ah ja, cool. Weil der Audio ist, die Kassette ging danach Gott sei Dank noch, aber ich fand es so lustig, dass man so diese alten Probleme wiederherstellen kann von früher. Also ich bin jetzt wieder komplett auf Kassetten umgestiegen.
Geil.
Ich höre nur noch Kassetten und gucke nur noch Kassetten. Nein, kann ich gar nicht, aber die Idee wäre gut. Naja, deswegen habe ich jetzt lauter so neue Filme auf VHS. Und ich habe, wie gesagt, ich habe noch so 2, 3 alte Filme zu Hause, die ich komischerweise auf VHS aufgehoben habe. Warum auch?
Ich habe auch noch so ein paar echte alte VHS hier liegen, aber halt damals hat man halt ja auch alles mit deutscher Synchro gekauft, deshalb.
Ja. Aber das ist nämlich auch so krass, weil ich habe jetzt festgestellt, natürlich haben die das nicht draußen stehen, aber bei mir, die Bibliothek, die AGB in Berlin, die hat VHS-Kassetten in ihrem Außenmagazin. Das heißt, ich kann mir da Videokassetten bestellen und sie dann ausleihen.
Geil.
Das dauert halt immer einen Tag, aber die haben wirklich noch so, also die haben auch viel Schrott, so Dokumentationen, so Naturdokumentationen oder so.
Dokumentation, mein Nemesis.
Aber ich habe, die haben ziemlich sicher Hellraiser auf englischer VHS, also mit englischem Ton.
Interesting.
I know. Also das Außenmagazin muss demnächst so ein paar VHS-Kassetten für mich dahin schicken, damit ich mir die ausleihen kann. Weil das kostet ja nichts, wenn man sich die bereitstellen lässt. Man muss sie halt nur finden, weil man sie nur suchen kann und so. Aber weil ich da vor kurzem bei so einem Display, das sie hatten, habe ich halt eine VHS-Kassette gesehen. Und da dachte ich nur so, ah ja, na klar, die haben natürlich noch VHS-Kassetten. Die haben die nur nicht im Regal stehen, weil es zu viel Platz wegnehmen würde. Aber im Außenmagazin haben sie noch ganz viele VHS-Kassetten. Ich frage mich, was passiert, wenn mir die VHS-Kassette von Hellraiser verloren geht und ich sie nicht mehr zurückgeben kann.
Spulen sie auf jeden Fall zurück.
Stimmt, das kommt auch noch dazu. Naja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt wieder analog, Leute. Diesen Podcast könnt ihr jetzt nur noch per Kassette kaufen.
Hast du denn die Filme für heute auch
Ja, ich habe die mir überspielt auf eine VHS-Kassette und sie dann angeguckt.
Okay, gut.
Logisch, wie sonst. Aber wenn wir es so machen, bei dem ersten Film würde das irgendwie sogar fast schon wieder passen, finde ich. Auf eine gewisse Art und Weise. Weil wir reden ja als erstes über Shell von Max Minghella, der ja eigentlich Schauspieler ist.
Ist er das? Wo spielt er mit?
Er hat zum Beispiel in Saw Spiral mitgespielt.
Och, warum verfolgt mich das diese Woche so krass?
Kann auch nichts dafür, dass alle Menschen in Saw mitgespielt haben.
Er spielt in einem neuen Clayface-Film, mit der dieses Jahr rauskommt. Mhm. Das war auch schon mal was.
Und der hat mit Elizabeth Moss in The Handmaid's Tale mitgemacht.
Ah, daher kennen die sich.
Und der hat er hat schon mal Regie geführt bei einem Film, der heißt Teen Spirit, wo Al Fanning so einen Popstar spielt. Den habe ich, glaube ich, gesehen, aber ich kann mich leider nicht mehr dran erinnern. Deswegen, I don't know. Aber ja, Schauspieler gone directing. Und anscheinend kennt er sehr viele Leute, weil zumindest sein Cast ist ziemlich krass, wenn man das mal so sieht.
Für den Film, ja.
Ja, schon.
Die hat er alle aus irgendwelchen, die haben noch gefallen oder so.
Ja, wahrscheinlich. Gehabt. Ich meine, Elizabeth Moss, wenn er mit der Handmaid's Tale gedreht hat, hat er wahrscheinlich, ich habe hier so ein Drehbuch. Kate Hudson, die jetzt gerade für einen Oscar nominiert ist. What the fuck?
Krank.
Kaya Gerber spielt mit, die kennt man vielleicht aus Bottoms, der gab es aber in Deutschland, glaube ich, nur auf Amazon Prime, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, Bottoms ist so ein geiler Film, ich fand den so funny, richtig gut unterhalten gefühlt.
Siehst du mal, da. Und das ist die Chloe spielt. Dann haben wir noch die beste Rolle im ganzen Film, den Anfang-Mord-Frau wird gespielt von Elizabeth Berkley, die wir natürlich alle aus dem mega fantastisch geilen Film Showgirls kennen. Okay, cool. Ich habe Pause, damit die Leute zur Halle alle jubeln können. Okay, ich sehe schon, du nicht. Man erkennt es an ihrem Gesicht, denn sie sehen sich alle irgendwie gleich und man erkennt, dass sie Schwestern sind. Spielt Estee Heim mit von der Band Heim. Ich finde, das ist wirklich krass. Die haben alle so ein ähnliches Gesicht. Das ist echt, Geschwister halt. Aber als ich sie gesehen habe, dachte ich nur so, das ist doch eine Heim.
Ich habe noch nie von denen gehört.
Heim?
Noch nie.
Haim.
Noch Nie.
Okay, oh krass, sorry. Okay. Die eine Schwester ist eine etwas größere Schauspielerin, aber ich glaube nur, weil sie mit Paul Thomas Anderson zusammen ist. Die hat in Licorice Pizza mitgespielt und
nie gesehen.
Jetzt vor kurzem in, wie hieß der? The Mind Hunter? Nein. The Mastermind mit Josh O'Connor.
Nie gesehen.
Okay, gut.
Sie hat aber auch in One Battle After Another mitgespielt.
Ja, ja, klar, weil sie die
Nie
Frau
gesehen.
Ist, sie ist zusammen mit Paul Thomas Anderson. Deswegen, ja. Und ihre Schwester darf jetzt auch Filme machen. Und einen klitzekleinen, mega, super kleinen Auftritt hat auch Z-Way. Fand ich auch sehr schön.
Saying. Who?
Z-Way? So eine
Who?
Comedian.
Sag mal.
Okay. Ich weiß nicht, entweder bin ich der Boomer oder du. I don't know. Einer von den
ich
beiden.
Bin einfach nicht Fashionista genug in der Girls-Welt unterwegs.
Z-Way hatte so eine Show auf, ich glaube, Show irgendwas, Showtime, wo sie halt so Leute interviewt hat, aber so gaggig und auch immer sehr provokativ und ja, sie hat ein Buch geschrieben, ist nicht so wichtig. Jetzt macht sie halt, die macht jetzt immer so Interviews mit so, manchmal mit sehr schwierigen Persönlichkeiten und fragt sie die richtigen Fragen. Sie hat einen eigenen YouTube-Kanal, I don't know, ich kann's gerne verlinken, falls es jemanden interessiert. Ich mag
aber
sie.
Auch dran denken.
Ja, kein Problem. Ich vergesse sicherlich Z-Way nicht. Egal. Ja, das sind auf jeden Fall die Darsteller in Shell. Das Drehbuch hat ein Jack Stanley geschrieben, der auch das Drehbuch geschrieben hat für The Passenger. Das ist, glaube ich, der Film, den man am ehesten kennen könnte, weil er noch nicht so alt ist. Ich bin ganz ehrlich, ich habe den Film nicht gesehen.
Ich auch nicht.
Surprise!
Ja,
mittlerweile würde ich halt so sagen, Surprise.
Welche Filme habe ich denn gesehen?
Eben. The Passenger, der war, glaube ich, wahrscheinlich nicht, aber irgendwie, als ich das gesehen habe, dachte ich nur so, ja, kenne ich ja. Und da spielt auch Kyle Gallner mit aus Smile.
Ich kenne nur Kyle MacLachlan, bekannt aus Showgirls.
Sehr gut. Yes. Wow. Wir können besser wird's nicht. Sorry, wir können die Episode beenden, weil wirklich besser wird es nicht, dass du das jetzt gerade gesagt hast. Das war das Beste, was du jemals gemacht hast in einem unserer Podcasts. Wir haben schon
einige
aufgenommen,
über
150
danke.
Oder so. Deswegen.
Danke.
Top. ja, genau. Aber Shell, den gibt es seit Mitte Juni schon online zu kaufen. Der kommt ab 26. Februar auf Blu-ray und DVD raus. Schauen wir mal. Es könnte sein, dass es da ein Gewinnspiel gibt. Ich muss nochmal gucken.
Angaben ohne Gewehr.
Angaben ohne Gewehr.
Mit E. Ach,
ja, richtig.
Piu, piu.
Piu, piu. ja, das habe ich früher auch nie verstanden, was das bedeutet hat bei der Lottoziehung.
Das wundert mich nicht, dass du das nicht verstanden hast.
genau. Shell, ich habe bin ganz ehrlich, ich habe den Trailer geguckt, bevor ich den Film gesehen habe, weil ich so, gerade bei den Home-Entertainment-Titeln muss ich mir manchmal ein bisschen mehr Mühe geben, weil ich ja so ein bisschen aussieben muss. Und dann gucke ich immer, wie gut sind die bewertet, wie sehen die Trailer aus und was geht's in etwa, damit ich so weiß, okay, macht es Sinn, den zu besprechen oder den nicht zu besprechen. Und deswegen, ich gucke den Trailer vielleicht nicht immer bis zum Ende, aber um so eine Idee zu kriegen. Und den habe ich den Trailer gesehen und dachte nur so, okay, krass, jetzt springen alle auf den, wie heißt der dumme Film? The Substance-Zug.
Ihr müsst euch vorstellen, Daniels Arbeit, diese Home-Entertainment-Filme rauszusuchen, ist so, kennt ihr diese Goldgräber, die dann so am Fluss sitzen mit so einem Sieb?
Ja,
und da
genau.
Genau das ist Daniel mit den Filmen. Es kommen so Millionen Filme angeschwemmt und Daniel sammelt die und schüttet dann, bis Gold unten rauskommt.
Nee, es ist halt wirklich, ich bin so ein bisschen eher wie ein Klärwerk. Weil ist im Home-Entertainment, wissen wir alle, wird ziemlich viel Scheiße angespült. Und ich versuche so ein bisschen das Wasser klar zu halten, damit die Stadt nicht verlassen wird, so wie in Return to Silent Hill, weil das Klärwerk nicht mehr funktioniert. Ich versuche, das Klärwerk hier funktionieren zu lassen, damit wir nicht nur schlechte Filme besprechen können, sondern vielleicht auch, und ich meine, letztendlich weiß ich es ja dann auch nicht, ne? Das ist nur, was das Internet sagt, und vom Trailer kann man auch daneben greifen. Wir haben genug schlechte Filme in diesem Podcast besprochen, so ist es nicht.
Oh, allein diese Woche schon, hör mal.
Genau, und deswegen, ich wollte nur erklären, dass ich fand halt, wenn man den Trailer sieht, denkt man halt so, ah ja, okay, krass, das ist das Subset. Hat nicht der American Horror-Story-Typ, der hat doch jetzt auch so eine Serie rausgebracht, die heißt,
ja,
Beauty.
Ja, irgendwie so ein Beauty-Kram, ja, ja.
Genau, das ist doch auch aller das Subset.
Das ist der neue Scheiß.
Ja, ja, klar, natürlich, das ist der neue Scheiß. Aber jetzt wird es halt langsam viel. Und interessanterweise, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich meine, dieser Film ist schon ein bisschen The Substance-ig, aber letztendlich ist er dafür dann doch ein bisschen zu gaga.
The Substance trifft auf Tusk, ist meine
Voll.
Überschrift.
Exakt das, was ich gedacht habe. Aber halt, also, oh, das klingt total, also, das ist wirklich jetzt nicht, wow, krass, diesen Film müsst ihr unbedingt gesehen haben, aber ich hatte sehr viel Spaß, ihn zu gucken.
Ich musste tatsächlich, das ist heute so ein Theme, bei beiden Filmen habe ich die gleiche Meinung, dass du hast mal gesagt, dass man das Ende eines Films nicht so judgen sollte, wenn der Weg dorthin ja ein ganz guter ist. Aber was ist, wenn der Weg dahin nur so semi ist, aber das Ende so batshit insane spaßig ist?
Ich sehe schon, wir müssen uns nicht streiten, weil wir haben beide genau das Gleiche gesehen und empfinden exakt genau das Gleiche. Weil, ey, same. Wenn man den Film so guckt, und deswegen vom Trailer her auch, ne, wenn man den Film so guckt, denkt man so, ja, okay, ja, weiß ich, ist gut. Ja, klar, weiß ich, wohin führt. Naja, okay, aha. Ach ja, ganz, ne, ich fand das Worldbuilding auch ganz interessant, weil es spielt ja so ein bisschen in der Zukunft, und das war auch so ein...
Aber in so einer weirden Zukunft. Ich war immer wieder, habe ich mich darüber... Also habe ich mich so erschrocken gefühlt, dass er so retrofuturistisch ist, dass manche Sachen so super futuristic sind und manche dann aber so mit so fetten Tasten ist, und dann auch dieses Telefon, was sie am Arm trägt, wo ich mir denke, das ist krass, wie viel Gedanken sich anscheinend hier der Jack Stanley oder Max Minghella gemacht hat, weil es so spezifisch retro futuristisch ist. Ich denke, manche Sachen sind so krass, und dann wieder so, hä? War schon, also erschreckend, wie viel Detail, weil das hätte er nicht machen müssen.
Ja. Ja. Und dann kommt man am Ende des Films an und ist so, okay, das ist jetzt wirklich nicht, was ich erwartet habe. Es gibt tatsächlich eine Szene im Film, wo auf dem Fernseher was läuft, was total der Spoiler ist. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er das dann tatsächlich so umsetzt. Und deswegen saß ich am Ende nur da und dachte nur so, das ist verdammt unterhaltsam, und ich hasse es, dass ich diesen Film so gut finde.
Das Ding ist, ich habe ab der Hälfte gecallt, dass das halt, was das ist, was da passiert.
Ja.
Und ich so, ah, die versuchen das mit ihr, die wird zu dem und dem. Ich habe gedacht, aus anderen Motiven. Ich dachte, das soll passieren, damit sie weiteren Stoff für ihr Wundermittel haben, dass so 10% der Leute halt einfach dafür dann verwendet werden, so. Aber so die Richtung ungefähr habe ich schon kommen sehen.
Sagen wir es mal so, ich habe es auch kapiert und gedacht, okay, dahin muss es laufen. Ich hätte halt nur nicht gedacht, dass es so konsequent weird umgesetzt wird. Weißt du, was ich meine?
Ja, der war auf jeden Fall, was das angeht. Und das Ding ist ja, das Poster für diesen Film ist so gottlos hässlich.
Ja, Gott.
Da würdest never erwarten, was das für ein Film ist, wenn du dir dieses Poster ansiehst. Es ist, alles an diesem Film ist nicht, was du erwartest, was du in diesen letzten 20 Minuten bekommst.
Ja, ja, vor allen Dingen, also ich meine, das Poster ist ja auch schon, also jetzt kein Spoiler, aber ich habe das, da ist ja so ein Lippenstift drauf, und ich habe das gar nicht gesehen, was der Lippenstift ist. Ich dachte, das wäre einfach nur so Alien-Faser-mäßig auseinandergezogen, aber es soll ja tatsächlich was Direktes darstellen. Und ja, dann dachte ich nur so, ah, okay, so im Nachhinein habe ich dann nochmal hingeguckt und dachte nur so, ach so, ah, okay, jetzt ergibt es alles viel mehr Sinn. Und ja, das Poster ist super generisch, einfach nur zwei White Women und bla 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 und aber letztendlich hatte ich wirklich, bin ich aus der ganzen Sache rausgekommen und dachte nur so, ja, okay. Ich finde es okay, dass ich den Film ausgesucht habe.
Er ist halt wirklich von der Eskalationsstufe her sehr nah an Substance dran. Ja, weil auch The Substance voll. Ist ja im letzten Teil dann so quatschig, funny auch. Und das versucht, also der ist leider halt sehr, sehr nah da dran. Und dann ich mir so, ich mag The Substance halt sehr. Und der ist so, er ist so der Schatten, der sich mitbewegt, weißt du?
Ich meine, man muss halt auch immer gucken, ne? Es ist halt die Frage, wie sehr kann dieser Film inspiriert worden sein von The Substance im Sinne von, ja. wie viel können die da schon gesehen haben, weil der ist ja auch irgendwann zu einem anderen Zeitpunkt produziert worden und
ja, ja.
Deswegen ist so die Frage.
Der hatte ja schon seine Premiere vor 2 Jahren auf dem Toronto Filmfest.
Genau, eben. Und deswegen, ne, klar, vielleicht hat der Typ, der das Drehbuch geschrieben hat, irgendwo mal was gehört oder was auch immer oder aber ja, das weiß man halt nie so genau. Man weiß halt nur, dass der Film jetzt erst nach The Substance in Deutschland erschienen ist und zwar weit nach The Substance und in der Hinsicht ja, müsste man eigentlich davon ausgehen, dass...
Also das Ding ist, das Toronto Filmfest war am 11. September 2024. Und The Substance hatte seine Premiere auf Cannes am 19. Mai. Also wahrscheinlich wurden die zur selben Zeit ungefähr gedreht sogar.
Warte mal, man kann ganz kurz gucken. Kann man das nicht rausfinden, indem man, weil, also, das ist jetzt wirklich nicht böse gemeint und das klingt jetzt so ein bisschen sexistisch, weil ja, das Einzige, was mich so ein bisschen daran gestört hat, ist, dass Elizabeth Moss schwanger war während des Drehs und man das halt extrem merkt.
Ich habe das nicht gemerkt.
Wirklich? Okay, krass.
Ich hab da nicht drauf geachtet.
Ich habe das erst danach gelesen, aber während des ganzen Films dachte ich nur so, warum zur Hölle? Also du siehst sie nur von Brust ab aufwärts.
Ja.
Genau, weil sie war schwanger während des Drehs und sie hatte halt einen ganz eindeutigen Bauch. Und okay, dann liegt es an mir. Ich habe das voll gemerkt, weil das ist wie in Fernsehserien gab es ja manchmal so Situationen, wo Schauspieler schwanger waren und das durfte man aber nicht zeigen, weil es nicht zur Geschichte gepasst hat und deswegen haben sie die immer hinter irgendwas versteckt oder so. Und hier, keine Ahnung, normalerweise achte ich nicht so auf Kamerasachen oder so, aber es war halt irgendwann so nach 30 Minuten oder so, dachte ich nur so, warum wird die eigentlich immer nur in Nahaufnahme gezeigt? Warum sieht man eigentlich immer nur den oberen Teil?
Gab es da nicht auch einen Joke von der einen, die gesagt hat, muss ich mir eine Hose anziehen? Also nee, man sieht dich eh nur Oberkörper.
Naja, ich glaube, das war...
Naja, aber es gab ja auch im Film eine Szene, wo die andere, also nicht
links,
sondern wo sie dann sagt, für die eine Szene muss ich mir da extra die Hose anziehen und dann sagt er so, nee, man sieht dich nur von... Klar. Deshalb genau. Eigentlich funny, dass du es jetzt ansprichst, wenn, weißt du...
Okay, gut. Aber ja, genau, deswegen... das hat mich einfach nur so ein bisschen aus dem Storytelling rausgenommen, weil es ihre Rolle schon so ein bisschen limitiert hat. Aber das anscheinend dich nicht, also es ist nicht so schlimm.
Ich achte vielleicht auf sowas auch nicht.
Es hat nur gefehlt, dass sie halt die ganze Zeit hinter irgendwelchen großen Gemälden. Es gibt so ein in Die Nanny, diese Serie, Die Nanny, da war einmal diese CC war schwanger und das war halt, ja. Da haben die extra sogar auch Witze drüber gemacht, dass sie halt die ganze Zeit ihren Babybauch versteckt hinter großen Gemälden und riesigen Handtaschen und was auch immer. Aber ja, deswegen, Frauen sollten ja auch arbeiten können, während sie schwanger sind.
Sie Frauen halt, sollen arbeiten, bis das Kind rauskommt.
Sie spielt ja nur die Hauptrolle und deswegen. Und sie hat halt, ihr Baby hat sie irgendwann 2024, steht nicht ganz genau wann. Aber 2024.
Das ist jetzt auch ein bisschen creepy, dass du herausfinden willst, wann ihr Kind geboren wurde.
Naja, weil man dann weiß, wann die Dreharbeiten sein könnten.
Mhm.
Ich wusste gar nicht, die ist mit Fred Armisen verheiratet. Ah, nee, doch nicht mehr. Ups, sorry.
Ups.
Ah, oh. Sie war mal mit Fred Armisen verheiratet. Naja, okay. Wahrscheinlich hatte der keine Lust auf Scientology. Und jetzt stehen wir auf deren Liste. Na toll, super.
Psst.
Bist du noch da? Bist du verschwunden? Wurdest du gerade entführt?
Ich hatte kurz Angst, dass du nicht da bist, weil du.
Ich wollte mit Absicht, aber dann dachte ich, wenn dann denkst du, ich habe einen Fehler, und dann dachte ich, ich mache jetzt einen Joke darüber, dass du entführt wurdest, ist egal.
Oh, verstehe. Okay. Oh wow, das war sehr clever. Du bist heute auf einer anderen Höhe. Man merkt es schon.
Ja, ich bin.
Du bist ausgeschlafen oder so. I don't know.
Ich bin nicht ausgeschlafen.
Hast du einen Kaffee getrunken, bevor wir angefangen haben?
Ja.
Ah, okay.
Aber ich bin auch nicht ausgeschlafen. Das ist das Ding. Ich bleib ja samstags immer so selten, bis zur Creepy Crypt zu Ende ist. Und dann bin ich ja normalerweise, wenn wir aufnehmen, immer ausgeschlafen. Und
tja, das wird jetzt anders, mein Lieber.
Scheiße, ja. Vor allem.
Jetzt geht's dir wie mir.
Vor allem, wenn ihr morgen in Hamburg seid und The Shining sehen wollt in der Langfassung, kommt doch ins Studio-Kino in Hamburg. Da könnt ihr 2,5 Stunden lang bis spät nachts mit mir Film gucken. Haben wir Bock drauf.
Ich glaube, es sind nicht ganz 2,5 Stunden. Es ist kurz.
2 Stunden 20 oder so, habe ich gesehen.
Ja, genau.
Plus Moderation. Ich ziehe das in die Länge. Wir machen das richtig lang.
Plus Trailer.
Mich hat auch gestern jemand gefragt, gibt es dann Überlängenpause? Und ich sag mal, willst du mich verarschen?
Vor allen Dingen bei einem 2,5-Stunden-Film, sorry, das ist ganz normal heutzutage.
Ich hab auch gesagt, sollen wir dann bis, also habe ich gesagt, wir können auch gerne die ganze Nacht da bleiben, dann geht ihr morgen einfach alle arbeiten.
Es kommt ja, der lief, glaube ich, im Dezember oder so in Amerika an, aber im April ist es, glaube ich, kommt endlich Whole Bloody Affair, Kill Bill, The Whole Bloody Affair ins Kino, wo die beiden Kill Bill-Filme zusammen und andere, also da ist, ich glaube, es sind Szenen drin, die nicht in den Kill Bill-Filmen drin waren, und die Szenen, die in Kill Bill schwarz-weiß sind, sind jetzt, glaube ich, in Farbe, bla bla bla. Und der Film kommt jetzt komplett ins Kino und der dauert 4 Stunden und 35 Minuten.
Cool.
Oder?
Chillig.
4 Stunden und 35 Minuten.
Habe ich voll Bock, so lange im Kino zu sitzen.
Und dann wahrscheinlich noch eine Pause dazwischen, je nachdem. Dann bist du schon mal bei fast 5 Stunden. Mit Werbung bist du bei 5 Stunden, 15 Minuten oder so.
Ja, so. Bock.
Dann dachte ich mir so, vielleicht war es wirklich eine gute Idee, den als Kill Bill Volume 1 und Kill Bill Volume 2 rauszubringen. Schon mal drüber nachgedacht, Quentin?
Ich hasse Leute, die nicht auf den Punkt kommen. Deshalb.
4 Stunden, 35 Minuten, das ist echt heavy. Wenn man sie auseinander nimmt, sind sie beide nur kurz über 2 Stunden, aber es ist krass.
Naja, zum Glück geht Shell ja auch nur 101 Minuten.
Ja, ein sehr kurzes Vergnügen. Aber sag mal, worum geht's eigentlich in Shell?
Das fragst du mich nie in der Home Invasion.
Oder? War gut.
Ja, jetzt bin ich überhaupt nicht vorbereitet.
Oh Gott, Entschuldigung.
Früher das fragst du mich nie.
Ich glaube, früher haben wir das gemacht in der Home Invasion.
Eine ehemalige Schauspielerin sucht ihr Comeback im Kreise eines Wellness-Gurus. Dann entdeckt sie aber, dass hinter der perfekten Fassade etwas Ungeheuerliches vor sich geht. Punkt.
Okay. Von mir.
Das war jetzt das Beste, was ich mir ausdenken konnte in der kurzen Zeit.
Genau.
Ich bin noch nicht bereit für solche Fragen, worum es in einem Film geht.
Entschuldigung. Naja, genau. Wenn ihr keine Spoiler für den Film haben wollt, dann könnt ihr jetzt weiterklicken zum nächsten Film, den wir noch besprechen, weil ihr solltet auf jeden Fall unvorbereitet in diesen Film reingehen. Wahrscheinlich könnt ihr das Ende vielleicht trotzdem erahnen, aber es ist unterhaltsam. Deswegen,
ich sag mal so, man kann Shell nicht ohne Hell schreiben. Macht mit der Info, was ihr wollt.
Sehr gut, sehr gut, liebe ich. Für alle anderen, die den Film noch gucken wollen, ihr findet zum Beispiel auch in unserer Episodenbeschreibung Links, wo ihr den Film gucken könnt oder kaufen könnt. Und dann könnt ihr ja vielleicht erst noch gucken und dann reinschalten. Beziehungsweise jetzt könnt ihr es ja noch nicht kaufen. Jetzt könnt ihr nur online gucken. Oh Gott.
Könnt ihn vorbestellen.
Ja, vorbestellen, genau. Und dann müsst ihr warten.
Dann vergesst ihr wieder, dass ihr den vorbestellt habt, und auf einmal liegt ihr dann da und ihr so, wow!
So, was ist das? Das habe ich nicht bestellt. Ich schicke sie wieder
zurück. What the shell is this?
Genau. Oh. Aber ansonsten besprechen wir nämlich so ein bisschen jetzt, um was es in dem Film geht. Deswegen, ja.
Nicht so detailliert wie in unseren tollen anderen Formaten.
Voll überhaupt, ne.
Aber noch so, dass ihr ungefähr ein Bild des Films bekommt.
Exakt. Deswegen. Vor allen Dingen den Anfang müssen wir ganz genau besprechen, weil da kommt nämlich Elizabeth Berkley vor, wo wir erstmal eingeführt werden, was Böses passieren könnte, gewissermaßen. Weil sie irgendwie versucht, Sachen von ihrer Haut runterzukriegen. Und
ja, es fängt gleich furchtbar eklig an. Ja. Mit so, ich bin ja auch so, kennst du das, wenn du so Verletzungen hast und die fangen an zu heilen und dann und dann kriegst du so Schorf an den Arm oder so zum Beispiel. Ich zieh die auch immer ab. Ich bin
voll
da leider furchtbar eklig. Es tut mir leid, aber ich kann die nicht einfach in Ruhe lassen. Ich muss die abreißen.
Aber soll man das nicht auch? Ist es nicht besser für
Nein, da bilden sich Narben von.
Wirklich?
Ja, davon kriegst du Narben.
Aber wie soll denn das sonst von alleine weggehen? Fällt es irgendwann ab?
Ja.
Wirklich?
Ja, das geht von alleine wieder weg.
Ich habe noch nie eine Narbe davon gehabt. Nee, das glaube ich auch nicht.
Das bildest du dir ein. Du hast bestimmt Narben davon.
Du
irgendwo.
Bildest dir ein. Deine Narben sind wahrscheinlich... Nein, das, nee, den Witz machen wir nicht an.
Och, doch.
Nehmen uns zurück.
Hör mal.
Centern uns und bleiben bei respektvoller Kommunikation.
Wir sind Zen.
Wir sind, Woche. Sind Zen, genau. aber das ist meine Lieblingsszene in dem Film, weil Elizabeth Berkley verdient alle Minuten von Filmen, die sie kriegen kann.
Wie sie da in der Badewanne sitzt und unser erster Einblick in dieser Film ist, wie jemand mit so einem Messer anfängt, sich so, was sind das? Also es sieht ja aus wie so Muttermale erstmal. So,
ja, sowas in der
Art. So blutige Muttermale von der Haut runterritzt und ja. Und dann wird sie aber auch gleich umgebracht.
Ja, dann ist sie schon weg.
Und dann werden wir wieder zurückgeschmissen, weil keiner mehr weiß, was denn, Hilfe, was ist denn da los? Und dann lernen wir eigentlich unsere eigentliche Protagonistin kennen.
Ja.
Die heißt in dem Film nämlich Samantha Lake. Und die ist so eine, es ist witzig, weil ihre Sam Lake ist der Typ, der ganz tolle Videospiele gemacht hat. Der heißt Sam Lake und deshalb fand ich es witzig, dass sie auch Sam Lake heißt. Aber gut.
Ah, okay.
Hat bestimmt nichts miteinander zu tun, aber sie ist halt, das fand ich witzig, weil wir lernen sie so kennen als Schauspielerin, die nie so richtig dollen Erfolg hatte. Sie hat mal in einer Fernsehserie mitgespielt, wo es wohl darum ging, dass ihr Charakter eine Herztransplantation bekommen hat und das neue Herz dann mit ihr angefangen hat zu sprechen, weil das noch die Seele des Mannes drin hatte, der da vorher drin, der das Herz vorher hatte. Das fand ich eigentlich ganz funny.
Ich habe das Gefühl, sie ist so ein bisschen Sabrina the Teenage Witch. Weißt du, Melissa Joan Hart, die halt irgendwie so Erfolg hatte als Darstellerin in einer Serie, die super berühmt war, aber danach nicht so richtig davon losgekommen ist.
Sagst du das jetzt, weil der Film eine Sabrina-Anspielung hat, oder?
Wahrscheinlich, aber ich meine, es ist auch so die erste Serie, wo ich so dachte, also wo es halt so ein bisschen auch übernatürlich vor sich geht, weißt du?
Glaubst du, der Typ, der den Film gemacht hat, dachte das auch, weil sie hat ja eine Katze, die Salem heißt. Und der eine Typ sagt dann ja auch so, oh, wie bei Sabrina. Und sie so, oh, du bist der Erste, der das checkt.
Wahrscheinlich, weil es ja, keine Ahnung. Was gäbe es denn sonst? Was gäbe es denn sonst?
Serien, die...
Ich kenne so uralt Serien, die aber kein Mensch mehr kennt.
Was mit Twin Peaks?
Kennst du... Nein, du hast noch nie von Mein Vater ist ein Alien gehört, oder?
Nee.
Okay. Weil das ist nämlich da... Also ein Alien kommt auf die Erde und hat Sex mit einer Frau. Diese Frau bekommt ein Kind. Der Alien-Vater muss dann die Erde wieder verlassen. Und deswegen wächst die Mutter mit der Tochter als alleinerziehende Mutter auf. Die Tochter hat aber so ein Gerät, so ein Quader, der auf so einem Ding ist, mit dem sie mit ihrem Vater reden kann, der in einer anderen Galaxis ist. Das öffnet sich immer so und dann reden die miteinander. Das wäre halt so eine Art Herz, weil sie mit einem erwachsenen Menschen redet. Das weiß die Mutter aber auch, die ist nur nicht sehr gut auf ihn zu sprechen. Und sie hat halt die Zauberkraft, dass sie die Zeit anhalten kann.
Das klingt furchtbar scheiße.
Nee, ist super. Glaub mir, ist toll. Also ergibt keinen Sinn, aber es ist fantastisch. Sie kann halt immer die Zeit anhalten und dann kann sie manche Leute da aus dieser Zeitstarre wieder rausholen und damit kann sie dann so Sachen, ja, genau, wenn Eimer Farbe umfällt oder so, dann kann sie es sozusagen dadurch. Ist auch nicht so wichtig. Ich guck mal, ob ich einen Trailer dazu finde. Ist sehr unwahrscheinlich.
Das aber, klingt so scheiße.
Ja, das sind halt so 80er Jahre Kindersendungen. Hm. Mein Vater, der Alien oder so. Und mein Vater ist ein Alien. Irgendwie so hieß die. Ich weiß nicht mal, wie die im Original hieß. Aber das war natürlich das Erste, woran ich gedacht habe. Das gilt nur für Leute, die super alt sind. Sabrina ist für alle anderen.
Kennst du Alf?
Ja.
Aber von dem hat man auch nie wieder was gehört.
Krass. Der hat noch zwei Filme danach gemacht.
Der hat in Akte X mal einen Alien gespielt. Naja, wie dem auch sei. Sie hat da in dieser Serie mitgespielt und versucht jetzt trotzdem noch irgendwie wieder Fuß zu fassen. Und dann lernen wir sie halt so ein bisschen kennen. Sie geht auf so ein Vorsprechen. Ja, mir ist gerade das deutsche Wort nicht mehr eingefallen. Vorsprechen. Mhm. Und da sehen wir dann auch die junge Schauspielerin Chloe Benson. Und da erfahren wir so, dass sie wohl mal das Baby war, auf das sie damals aufgepasst hat. Also um nochmal zu sagen, hey, die ist wirklich voll alt und Zeit wartet auf niemanden.
Wann auch immer sie gebabysittet hat, wenn sie eine junge Darstellerin war in einer sehr erfolgreichen Serie.
Nachdem die abgesetzt wurde.
Ja, okay.
Ja, auf jeden Fall, das läuft dann alles nicht so gut, dieses Vorsprechen. Und eigentlich ganz clever, das sollte ich mir für die Zukunft auch merken. Sie macht dann dieses Vorsprechen und geht dann raus. Und wir sehen sie dann abends halt in der Badewanne, wie sie weint. Sie hat obviously die Rolle nicht bekommen und dann erfahren wir, dass sie ihre Smartwatch mit Absicht hat in dem Saal liegen lassen, um aufzunehmen, was die über sie sagen und dann ist sie zurückgegangen, so, oh sorry, ich habe mein Handy hier vergessen und dann ist es doch mit, dann kann sie sich natürlich anhören, ob sie die Rolle bekommt oder nicht und musste halt nicht ewig drauf warten, aber die sagen natürlich so, nee, die ist alt und eklig, sorry.
Ja, voll so der gute Trick.
Oder?
Ja, ich würde jetzt nicht direkt mein Handy auf dem Tisch liegen lassen, aber ich, so in der Jackentasche oder im Aktentasche oder irgendwie sowas. Aber ja.
Mega gut. Naja, sie erfährt dann auf jeden Fall von so einer Firma, weil sie wird ihr gesagt, sie soll da doch mal hingehen, bla bla bla. Die heißt eben Shell. Und die haben wohl etwas erfunden. Eine Art Substanz, könnte man sagen. Ja, sorry. Mit dieser man das Altern anhalten kann.
Ja.
Ist ganz schön scheiße, wenn du halt, weil sie, also später, wenn sie dann dort ist, trifft sie ja auch auf diese Chloe und sagt so, hä, du bist doch erst so 18, 19, warum machst du das hier? Aber klar, wenn du das Altern anhalten kannst, dann solltest du das an deinem wirklich so früh wie möglich halt machen.
Voll.
Weil wenn du dich mit 60 dann anhältst, dann bist du halt dein Leben lang 60.
Immer noch besser als 80, aber ja.
Ja, aber es ist wie wenn du ein Vampir bist. Wenn du als Vampir verwandelt wirst, musst du eigentlich voll. So, warte bitte noch 2 Jahre, bis ich meinen Glow-Up hatte.
Stimmt.
Ja, nee, aber sie findet das alles auch ein bisschen gruselig und fühlt sich da auch nicht so ganz willkommen, weshalb sie eigentlich schon auf dem Weg raus ist, als dann dieser Doktor kommt und sagt, hey, komm, ich zeig dir das mal und wenn du es dann immer noch kacke findest, dann begleite ich dich sogar raus zur Tür und weshalb sie dann sagt, ja, okay, let's go, wir machen das jetzt, weil sie hatte vorher auch noch so ein Date und das Date wollte sie anfassen und dann war ihre Haut so eklig und hat der Typ dann doch Nein gesagt und deshalb, sie will jetzt nicht mehr. Sie hat keine Lust mehr, mit Ageisms zu kämpfen und mit all diesem Quatsch, deshalb, sie muss das jetzt machen.
Ja, und sie ist
und
ja auch.
Und der Doktor ist hot.
Und sagt sie. Die Chefin von dem Unternehmen, die so da alles, also Kate Hudson, die ist in dem Film ja auch anscheinend 68.
Ja.
Und sieht immer noch sehr jung aus, deswegen, das überzeugt ja schon sehr.
Ja. Zoe Shannon heißt sie übrigens.
Hm.
Die lädt sie dann nämlich zu einer Weihnachtsfeier ein. Also Zoe Shannon lädt Sam ein, nicht andersrum.
Ja, voll.
Und
Da finde ich, wird man so ein bisschen, also da habe ich mich ein bisschen gewundert, was sie da eigentlich erzählen wollen. Weil bei diesem Weihnachtsessen gibt es ja dann so einen Gang mit Essen und dann essen die ja anscheinend ihre Haut.
Richtig. Weil ich habe das so verstanden, dass das wie bei einem Lobster ist, dass die sich halt irgendwann schälen und I don't know. Vielleicht hat diese Haut ja dann noch so Rückstände, dieses, also es ist furchtbar eklig.
Okay. Ach so, Lobster schälen sich auch?
Ich glaube, also warum sollten die das sonst so erzählen?
Keine Ahnung, ich dachte, ich habe eben, da war ich ein bisschen verwundert, habe mich gefragt, ob das vielleicht zu einer anderen Fährte führen soll oder, keine Ahnung, ein Verwirren oder was weiß ich.
Wusstest du aber, dass, es wird ja im Film gesagt, dass Lobster, weil das dieses Mittel wird ja aus den Lobstern hergestellt, dass die, also der Film sagt, dass die nicht an Alter sterben, die altern nicht.
Ja.
Weißt du, woran Lobster sterben?
An Liebeskummer?
Keine Ahnung, irgendwas in der Hintersicht muss es ja sein.
Nein, aber die sterben tatsächlich im Alter an Erschöpfung, weil ihr eigener Panzer irgendwann zu schwer wird, um sie zu tragen. Das heißt, die altern zwar nicht, aber ihre Kraft lässt irgendwann so nach, dass sie ihre eigenen Panzer nicht mehr tragen können und dann einfach an Erschöpfung sterben.
Oh mein Gott, that's horrible.
Das ist die Metapher für den Film.
Verstehe.
Dass Frauen an der eigenen Erschöpfung sterben, weil von ihnen immer diese hohen Erwartungen auf ihren Schultern liegen.
Mhm.
That's the entire point.
Okay. Ja. Interessant. Interessant. Interessant.
Ja. Auf jeden Fall, sie befreundet sich dann so ein bisschen mit Zoe an, nachdem es so einen komischen Moment gibt, wo sie beim Masturbieren erwischt in ihrer während der Party und sie sagt so, ja, manchmal, wenn mir das zu viel wird, gehe ich halt hier hin und mach das und du brauchst mehr Confidence, also guck dich jetzt im Spiegel an, hier hast du den größten Vibrator, den ich gerade finden konnte, du darfst erst wieder rauskommen, wenn du einen Orgasmus hattest.
Okay. Da war ich ein bisschen verwundert, weil ich nicht ganz verstanden habe, warum sie da diesen übermäßigen Sexualtrieb mit reinbringen, aber ja.
Ich dachte ja, die beiden haben Sex miteinander.
Vollkommen okay.
Ja, aber warum nicht?
Ja, voll.
Dumm. Naja, wir haben dann so ein bisschen so ein Timeskip und wir sehen, dass ihr Leben, sie hat jetzt glattere Haut und sie hat jetzt Sex mit dem Typen, der auf ihre Katze aufpasst und sie hat jetzt einen eigenen Personal Assistant, der ihre beste Freundin ist, aber sie dreht jetzt auch wieder Filme und alles scheint gut zu laufen für sie, bis ihre Assistentin dann so ein Muttermal am Hals entdeckt. Und das findet sie dann auch ein bisschen komisch, weshalb sie zurück zu dem Arzt geht, der lässt das dann auch entfernen. Dann taucht zum ersten Mal die Polizei bei ihr auf und sagen, hey, hast du uns vielleicht irgendwas über Chloe Benson zu erzählen? Die ist nämlich verschwunden.
Was könnte da sein?
Oh, 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 oh.
War die nicht auch in der Klinik?
Richtig. Und dann erfahren wir dann auch, dass der Arzt, der sie behandelt hat, auch gefeuert wurde. Und irgendwann sind wir dann nochmal an dem Punkt, weil wir hatten ja ganz am Anfang, dass sie telefoniert hat. Und jetzt erfahren wir, dass sie Sam angerufen hat und sie dann da eben warnt, dass sie beobachten würde und sowas. Und dann fängt das im Laufe dann auch immer mehr an bei Sam mit so diesen Shell-Dingern an ihren Beinen. Also sie kriegt ja diese ekligen, riesigen Muttermale am Bein und überall. Und während eines Filmdrehs kotzt sie dann auch schwarze Kotze auf die Leute.
Was sehr weird, aber ja. Da finde ich, das fühlt sich so ein bisschen an, wie die wollten nur einen Ekelfaktor erhöhen.
Ja, so ein bisschen, ne?
Ja, voll.
Ja. Da wird sie auf jeden Fall dann von Zoe direkt abgeholt, was ja auch dafür spricht, dass sie beobachtet wird. Und die nehmen die dann mit. Und da fragt sie dann auch so, hey, alles gut, bla bla bla. Und als sie dann sich kurz wegschleicht, um zu telefonieren, kommt dann auch Zoe zurück und sagt so, hey, mit wem hast du gerade telefoniert? Und sie sagt so, mit niemandem. Und sie so, ja, wenn du mit niemandem telefoniert hast, gib mir doch mal dein Telefon. Lass mich doch mal in dein Telefon gucken. Und sie dann so, nee, wieso soll das mein Telefon? Sie so, weißt du eigentlich, was das für schlechte PR wäre, wenn rauskommt, was hier mit dir los ist, bla bla bla. Und Sam versucht dann zu flüchten, wird dann von diesem komischen Wilson-Gonzales-Ochsenknecht-Verschnitt gejagt, den es da gibt.
Ach, der Typ, okay, ich verstehe.
Er sieht schon so aus wie Wilson-Gonzales, oder?
Du meinst den mit den roten Handschuhen.
Ja,
Ja, ja, okay, gut.
Den
ja.
Giallo, ich nenne ihn den Giallo-Fahrer, weil es gibt eine Szene im Film, wo man ihn erstmal nur mit, also nur seine Handschuhe sieht, nicht so, hä, was für ein Giallo-Scheiß ist das denn jetzt?
Ja, I see what you mean.
Ja, ach, es ist alles so ein bisschen, sie wird dann von ihrem Personal Assistant gerettet und dann ruft sie eben diese beiden Polizisten an und trifft sich mit denen. Und dann zeigt sie denen eben diese Aufnahmen, die sie gemacht hat, heimlich wieder mit ihrem Telefon. Und der eine Polizist sagt dann auch so, hey, im Staat Kalifornien ist es illegal, Leute heimlich zu filmen. Und die so, oh, ihr arbeitet auch für die, oder? Und er so, ja.
Die Polizei schützt mal wieder die falschen Leute.
Ja, sie ruft sich dann ein Taxi und auch ganz funny, weil das sind automatisierte Taxen. Und die dürfen maximal 25 km/h fahren und dann begeht so eine Verfolgungsjagd und die Polizei fährt dann neben ihr her und sagt so, sag mal, warum fährst du eigentlich so langsam? Und dann, Filmfehler.
Oh, was?
Das Polizeiauto überholt sie dann und fährt über eine noch gelbe Ampel und wird von einem LKW gerammt. Das heißt, dieser LKW ist über Rot gefahren. Oder eben,
nee,
es ist ein Fehler.
Da ist es doch schon rot.
Aber deswegen, die Ampel springt erst auf rot, nachdem sie überfahren wurde.
Nein, das
doch.
Auto hält
guck's
ja
noch
an.
Mal nach.
Das Auto hält ja an, weil die Ampel rot ist.
Nein, guck's noch mal nach. Guck es noch mal nach.
Ich glaube, du spinnst und hast keine
guck's
Ahnung
nach.
Von dem, was du eigentlich
guck,
tust.
Leute, guckt, holt euch diesen Film, guckt's nach, schreibt in die Kommentare.
Ja,
Cevo
schickt mir mal einen Screenshot,
recht.
Bitte.
Cevo hatte recht.
Das wird nicht passieren, es kommt nie vor.
Naja, dann auf jeden Fall gehen wir so ein bisschen ins Task-Territorium, weil sie geht jetzt zu dem Arzt nach Hause, der befreit sie dann auch von dieser, also der hat eine Lösung dafür, der badet sie dann in so Chemikalien und dann entdeckt sie aber, dass Chloes Medikamente in seinem Badezimmer sind. Sie so, hä, was machen die da? Und er so, ja, wir hatten eine Beziehung, ich wollte ihr eigentlich auch helfen. Aber dann wurde ihr Zustand immer schlechter und dann denkt sie so, oh, wo ist sie? Ist sie noch hier im Haus? Und dann blickt sie durch so eine Tür und wir sehen so ganz kurz nur so ein Auge, bevor Wilson Gonzalez zurückkommt und den Arzt umbringt und sie eben gefangen nimmt und dann dreht der Film komplett batshit insane ab. Dann dreht er komplett batshit insane ab, weil dann sind wir in so einer Parkgarage und dann sehen wir, dass Chloe komplett in einen gigantischen Riesenlobster verwandelt wurde.
That's crazy.
Ich lasse es einfach mal so im Raum stehen.
Ja, was soll man auch anderes sagen?
Nix. Außer, dass der Lobster sich dann natürlich befreit und anfängt, alle umzubringen.
Yay, go Lobster.
Alle.
Ja, alle. Das ist sehr
ja,
gut.
Zoe wird dann umgebracht, Sam guckt das zu, bla bla bla.
Na, Zoe ist ja eher, glaube ich, ein Unfall. Die geht ja dann in eine dieser Kapseln, wo eigentlich
ja,
dieses,
genau, aber ich glaube, das ist schon mit Absicht.
Ja, klar, aber eigentlich findet ja da diese Prozedur statt und dann explodiert sie ja. Ja.
Ja. Und dann haben wir nochmal einen kleinen Timeskip und wir sehen, dass Sam jetzt ein Buch über das geschrieben hat, was ihr passiert ist. Und dass Shell aber immer noch gute Zahlen schreibt. Und sie sagt so, ja, ich bin jetzt eigentlich ganz happy, mein soziales Leben geht's gut, ich habe wieder Jobs. Und ich hoffe, die Wahrheit hilft einigen Leuten. Und dann ist der Film auch zu Ende.
Ja, ja, ja.
Ja,
ja, ja, ja.
Ja! Und der ist batshit insane. Der ist batshit insane. Wirklich, Leute, guckt euch den an, wenn ihr den euch bestellen wollt, weil der ist insane. Der ist die Kerbe, ich hab's gesagt, Daniel hat gesagt, manchmal muss man ein Ende verzeihen, wenn der Weg dahin gut ist und manchmal muss man einem Weg verzeihen, wenn das Ende gut ist.
Ja, und wie gesagt, ich mochte eigentlich dieses Worldbuilding ganz nett. Also die kleinen Sachen, wo man denkt, ja, okay, das könnte in der Zukunft auf jeden Fall. Also, dass die Uhren zu unseren Handys werden, ist jetzt nicht so absurd. Ich meine, es gibt ja heutzutage schon Leute, die irgendwie vorwiegend ihre Uhr nutzen und nicht mehr ihr Handy.
Finde ich weird.
Ja, das kann man dann wahrscheinlich nur mit Headset telefonieren. Deswegen fand ich das ganz interessant, dass man die Uhr so umformen kann, dass man damit telefonieren kann, wie mit einem Handy.
Ja.
Und die selbstfahrenden Taxis, aber es gibt trotzdem noch normal fahrende Autos. Ah, das ist so ein bisschen, ja, ja. Könnte es alles so geben. Deswegen, ja. Shell ist nett.
Shelly ist eine Netty.
Shell ist netter als die Tankstellenfirma Shell, die einfach nur unsere Welt versaut.
Ja. Es ist eine gute Shell und kein Gefäß für etwas Böseres, wie zum Beispiel den Teufel.
Sehr gut, da ist der Übergang. Wir sollten mal so eine Compilation machen.
Von unseren schlechtesten Übergängen.
Von allen Übergängen. Einfach nur so am Stück alle Übergänge, die wir jeweils gemacht haben und die dann so in einer Sonderfolge hintereinander schneiden.
Oh mein Gott, bitte nicht.
Die Leute dann sagen, interessant. Von diesen 100, 200 Übergängen sind vielleicht so 3 okay.
Ich fand, also das wäre ja aber auch unsere Leistung zu bewerten, fände ich sehr diabolisch von unseren Hörern.
Genau. Bewertet nicht unsere Leistung. Aber nee. Gebt uns eine gute Bewertung auf dem Podcast-Portal eures Vertrauens.
5 von 5.
5 von 5. Genau. Nein. Ja, wir reden, es ist noch über einen anderen Film, der tatsächlich erst am 26. Februar rauskommt. Das ist so, im Home Entertainment habe ich das jetzt beobachtet, es gibt so ganz viele Firmen, die schieben irgendwie alles so auf das letzte Wochenende im Monat. Ich verstehe nicht warum. Aber es ist
oft so. Damit man am Ende des Monats nochmal chillen kann.
Anscheinend. Da kriegen dann alle, am 26. Februar kommt es raus, am 1. März kriegt man Gehalt, dann kann man gleich erstmal alles in DVDs umwandeln.
Ja, ich habe auch schon kein Geld mehr, du, hör mal.
Okay, crazy. Naja, aber genau, der kommt auch am 26. Februar raus und heißt Diabolik und ist von einem Regisseur, der hat einen richtig, der Name, top, Top-Tier-Name. Er heißt Jay? Daniel J. Phillips. und genau, ich glaube, es ist nicht sein Erstlingswerk, aber er hat jetzt noch nicht so viel gemacht. Das Drehbuch ist geschrieben von Tisha Madsen und Mike Harding. Das ist tatsächlich ihr erstes Drehbuch. Und er hat aber auch am Drehbuch mitgeschrieben. Ja, also ist so ein bisschen der erste Film von den meisten, die da mitgemacht haben. Hat jetzt auch nicht den krassesten Cast. Wir haben Elizabeth Cullen, die hier die Hauptrolle spielt. Die hat wohl im Elvis.
Edward Cullen?
Nein, die weibliche Version. Es gibt doch dieses Buch, wo das Gender einfach nur, das Twilight-Buch, wo das Gender nur geswappt ist, glaube ich.
Oh.
Ich glaube, da ist Edward eine Frau und.
Edwina?
Nein, eben, deswegen habe ich mich gerade gefragt, wie Edward in der Version heißt. Weil vielleicht heißt er Elizabeth. Dann wäre es witzig. Aber dann die arme Elizabeth, die Elizabeth Cullen heißt. Und die hat in Elvis mitgespielt. Und man könnte vielleicht Robin Goldsworthy kennen, der hier Hiram spielt. Der hat zum Beispiel in Little Monsters mitgespielt. Oder in Sleeping Beauty. Ja, aber genau. Sonst gibt es den Boyfriend von Elizabeth Cullen, spielt John Kim. Die Clara wird gespielt von Luca Esther Sardellis. Gwen, Mia Chalice und LaRue, die Hexe? wird gespielt von Seraphin Harley. Hexe, das ist eine gute Frage. Ist es eine Hexe? I don't know. Ja, eigentlich
Hex,
nicht.
Hex.
Hex, Hex, genau. Ja. Sag doch mal, wie hat dir Diabolik so gefallen?
Ist ungefähr genau meine gleiche Meinung wie beim Film davor. Der Weg war okay, das Ende hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Also, er fängt halt an wie so ein Standard-Kult- Horrorfilm und versucht sich dann so ein bisschen zu emanzipieren, indem man sagt, so, oh, diese weirden Religionen und der Umgang mit Homosexualität und anderen Praktiken und bla bla bla. Und ist am Ende relativ befriedigend, wie er zu Ende geht. Und deshalb für so ein Home-Release zum Weggucken war der ganz okay, ja, doch.
Also ich meine, ich fand es ganz interessant, dass sie halt diese tatsächlich existierende Kirche genommen haben in Amerika, The Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Die Latter-day Saints sind insane. Ich habe schon so viele True-Crime-Videos über die gemacht.
Ja, die sind ja sozusagen eine Abspaltung der Mormonenkirche, die noch mal ein bisschen krasser drauf sind als die Mormonen und deswegen sich abgespalten haben und, glaube ich, auch immer noch Polygamie. Das haben die Mormonen ja mal aufgehört, weil sie dachten, das kommt nicht so cool rüber. Und genau, deswegen fand ich es ganz interessant, dass es so in der Wirklichkeit verankert ist.
Ist natürlich ein bisschen quatschig, dass der Film öffnet mit inspiriert durch wahre Begebenheiten, weil, come on.
Ja, ich meine, gut, das steht bei vielen, ne? Based on true events. Das ist ja heutzutage irgendwie bei Horrorfilmen vor allen Dingen oft Standard. War das nicht auch bei The Exorcismus of Emily Rose? Da stand ja auch Based on True Events.
Ja, ja.
Und dann wird es von Deutschland nach Amerika und so. Also, ja, wie sehr die True Events sind, das ist ja nochmal eine andere Sache. Aber es kommt halt viel cooler rüber, wenn man es schreibt.
Ich mache das auch. Dieser Podcast basiert auf wahren Begebenheiten.
Ja, jetzt schon, weil wir über diesen Film reden, der wiederum auf wahren Begebenheiten beruht.
Die Kunstfigur Zebo und Daniel existieren auch auf wahren Begebenheiten.
Und weißt du noch, als du dich letztes Jahr kurze Zeit in Riesenlobster verwandelt hast? So.
Ich erinnere mich.
In der Hinsicht auf wahren Begebenheiten.
I remember. Method Acting nennt man das.
Aber bevor wir in den Film einsteigen, kann ja vielleicht auch eine Person etwas mehr Licht in dieses Dunkel bringen, wie sehr dieser Film auf wahren Begebenheiten beruht. Denn wir haben tatsächlich ein Interview führen können, ein klitzekleines, kurzes, nettes Interview mit Daniel J. Phillips, was auch sehr schwierig war, weil der junge Mann ist Australier und die Zeitverschiebung nach Australien ist no fun joke. It's no fun joke. Man kann eigentlich nur erwischen, bei uns ist es morgens, bei denen ist es abends oder bei uns ist es nachts und bei denen ist es morgens. Das sind die zwei Versionen, die es gibt.
Ja.
Ja, deswegen, genau. Und wir haben ihn kurz interviewen dürfen und da können wir jetzt ja mal reinhören.
Du musst Ton absagen, sonst kann ich es nicht einspielen.
Oh, Entschuldigung. Ton ab.
Hello, and thank you for taking your time to talk about your latest movie, Diabolik. I really enjoyed watching it. Wait, I have to change my... Yes. And my first question would be, it says, I mean, you probably get this a lot. It says it's based on true events. Normally that means there's like a case, a special case that you talk about. Is this the case here, or is it just what's the truest part about this movie?
Yeah, sure. First of all, great to be here and thanks for having me. The true story element is pretty cool because one of the co-writers, Tisha Madsen, she was actually in the Mormon church and she did have an affair, which I don't want to spoil too much for those who haven't seen the movie, but there's something that happens in the movie that's a bit risque for the church. And she was excommunicated because of that and kind of still doesn't to this day interact with a lot of her family and things who are still in the church. So that part is the true story part, is all the FLDS, the Fundamentalist Latter-day Saint component is all really accurate as to what happened, including, you know, what happened with her parents and all of that stuff. That scene that's in the movie is like pretty close to what really happened. So Yeah, obviously the witch part is not really true. That's a made up bit. Sorry, everybody, for those hoping that was the true bit. But the FLDS stuff, yeah, certainly really happened.
Okay, interesting. Yeah, I read that you and Mike Harding and Tisha Madsen came up with the story. How did it translate to a script? How did that work? Did she tell you her story and then you wrote it, or how did that work?
Yeah, so the way the story kind of originated is that I had, after coming off my first film, Awoken, I really wanted to do another horror, but I wanted to do something a little bit more elevated that was, you know, a little bit more psychological. And certainly I've always loved witch movies, more modern witch movies that kind of, you know, lean into that side of things. And I wanted to do something about that. But I didn't really have a hook into the story. It was just kind of the horror elements were there, and I sort of knew some of the visuals and set pieces I wanted to do, but I didn't really have a way into the story yet. And then I was introduced to Mike Harding through our, we've got the same management, introduced to him, and him and Tisha are actually married. And he sort of said, oh, I've got this idea for this horror film. And he had a script and I had my script, and we kind of smashed them together and created Diabolic out of that. So it was lots of Tisha and Mike and I sitting down and talking for hours and hours about everything that happened and what to take from where. And so we'll take this bit and take that bit, and that bit doesn't really fit. And yeah, coming up with a story that you see on the screen.
Oh, interesting. I mean, the main part is the Fundamentalist Church of the Latter-day Saints. Did you know about this part of the Mormon Church, or was it something completely new to you?
Yeah, I'd heard about the FLDS early on because I'm pretty fascinated by cults in general. I think cults are pretty fascinating things, and one of the most interesting things about cults is that they normally attract people with really high IQs, which is really sort of what you would not necessarily think would be the case. But that's normally the case, is that people that get into cults are normally very, very intelligent people. So I was really fascinated by that kind of contradiction. And I was sort of aware of the FLDS, like their existence, like I'd heard of Warren Jeffs, but I didn't really know much about it. And when I started learning about it from Tisha and from Mike, that's when I really started doing my research and, you know, watching everything I could and reading everything I could. And, you know, there's a lot of stuff out there now about it. So it was, yeah, it was not the most fun thing to research at times. They do some pretty crazy stuff. So, but yeah.
Yes. I mean, one part of this is that they, I mean, the baptism where they baptized the dead people, kind of. I mean, that's how so they can get into heaven. But one other part is that if this is a spoiler, I don't think so. The two people from the church come back and do a ritual with the main character. So she, you know, gets better, kind of. And they are doing a drug ritual. Was that completely made up, or is this something that the FLDS actually does practice?
Yeah, so, well, the baptism for the dead, was, we can start there. That's something that when I first read it, I was like, oh, this is such a cool, because that was Mike's, you know, Mike and Harding injected that into the script, and that was always the opening scene. And he, you know, I'd read it and I was kind of like, oh, wow, this is such a cool, like, interesting horror sequence to come up with. What a fascinating brain Mike Harding has. And he still has a fascinating brain. But when I spoke to him, he was like, no, they really do this. And I was like, what, how the hell can they actually do this? So when we looked at it more, it's definitely not as dark and creepy, you know, as we make it in the movie. We you know, we take a little bit of license there. But they really do that. They really baptize people by proxy for, you know, like saying John Wayne and Anne Frank and all these people and dunking these poor young girls who have no idea what's going on. So yeah, that was definitely a big eye opener to me. And like in relation to the drug stuff, they absolutely did do that, and still do that. So there's, you know, Joseph Smith. I mean, someone who goes out into the wilderness and finds a bunch of golden plates that tell him about, I mean, guy was high as fuck, right? Like he was, he was definitely juicing. And yeah, like that carried through. I mean, it makes a lot of sense. If you read something about someone seeing a vision of an angel visiting them, they're just on some very, very good drugs that are getting them to that place. So that sort of evolved over time, and then the FLDS used those as kind of like healing, you know, properties, because, you know, their mind transcends their current space and time, and they feel they've had a transformative experience. And from what we read, apparently it works a lot of the time. If people are kind of sick or they're injured, they just have some drugs, and after that, they're fine. So that's why they were doing it, I guess.
I mean, this has nothing to do with the movie, but because you talked about the funny history of the Mormon Church, did you ever see the Book of Mormons?
The musical? love it. Yeah, I mean, you know, it's great. I love everything those guys do, Trey Parker and Matt Stone. They're geniuses. So, yeah, that was pretty funny. Yeah, I loved it. Loved it.
Okay. The building where the baptism takes place, was that built or was that something you found somewhere actually?
That is all 100% built. So, yeah, the film is shot in South Australia, in a place called Mount Crawford Forest, which is a pine tree plantation. And we spent a lot of time trying to find that open area that's in the film there. That was incredibly difficult to get. And then we only had enough money to build two sides of that building. So you'll notice you only ever see it from one side or directly in front, you know, because we, on the other side, it's just completely hollow and empty and there's nothing there at all. So we built that kind of the two sides there and the roof. And then when we go into the interiors, that's all built inside the studio as well. So yeah, all completely fabricated.
I mean, you said that it was only two sides of the building. It's probably hard to get such a niche horror film financed, right?
Yeah, I wish I could say it's super easy and everybody should jump out there and you know, yeah, it's difficult. It's hard to make any movie, and anyone, you know, who's made a movie certainly knows that. It's unbelievably difficult. And yeah. But, you know, it's kind of, you know, the cliche is true that sort of having limited funds and budget really does sort of push you in ways you probably wouldn't anticipate you're capable of sort of rising to, or challenges you're rising to, because it really puts you under pressure to come up with different solutions. And you just, it's sort of liberating in a way, because it's, I imagine it's like you're sitting there scrolling on a streaming service with a million choices and it takes you half an hour and then you realize, oh, it's too late now. I've got to go to bed. I can't watch anything. You know, you sort of... crippled by choice, whereas when you've got those parameters making a movie, there are only a few options and you've really got to rack the brain to go, okay, cool, how are we going to get out of this? What are we going to do here? And people were like, oh, we'll just VFX the whole baptistry, the building, we'll just, and it's like, no, we can't do that, that sucks. So yeah, you know, building that side of it, I think that if we had built the other side of it, it would have been kind of a waste of money. I don't think we would have needed to see it. So it's sort of stuff like that, you know, you end up being thankful for.
Another design aspect was LaRue, the witch. how did she's pretty scary. How does the overall design of her came along?
Yeah, so the design of LaRue was probably the longest thing, like took the longest out of any design element or anything in the film to really work on. Because there's so much of this stuff out there. Like there's so many monsters and witches and creatures and old ladies that are, you know, all that kind of stuff. So I guess, like, you know, by and large for Diabolik, what I wanted to do was, you know, be original within the genre and turn some tropes on their head and also have some things that felt familiar, but just use them in a different way. I didn't want to sort of have, you know, just do something different for the sake of it being different. I don't really think that's the best way to do things. So with LaRue, we sort of started from theme first to understand, well, what does this character really represent? What is she? Why is she? You know, what are the rules of this presence and witch and force? And what we sort of ended up designing is that basically LaRue is the representation of all of the wronged women of the church. You know, she is kind of that. She embodies all that revenge that over hundreds and hundreds of years. To be personified in a physical presence. And in order to do that, that's why she's wearing a pink dress. You know, it's sort of, it's a very simple and perhaps rudimentary way to sort of explain femininity, having something pink. But, you know, we can't explain it, so we have to have something there. And I think that sort of stained pink dress is kind of, yeah, all about that kind of stain on what the traditional idea of a woman's supposed to be in this cult or church. And the hair being pulled out as well is the same thing. It's like, you know, women are kind of pressured, and especially in that church, to have long hair and have their hair done up in a certain way, and you must look like this and conform to this. And so she's pulled her hair out the whole time. That's why hair as a motif through the film is kind of used quite a few times for that kind of reason. And, you know, her face was... We wanted to make her as scary as possible and look like she's kind of hacked at her own face and kind of give her some of those sort of traditional witch features. And it was probably like the 12th or 13th design of the face. We did sculptures, we did all kinds of stuff to kind of get there. And yeah, like I think LaRue is really cool. I think I was really happy with the way she turned out. And, you know, just by showing her just a little bit as well, not too much, I think like we just show her, she's not on screen. I think it's like probably less than a minute in total of actual face time, or 2 minutes maybe. But it's enough to sort of stick with people. So, yeah.
Yeah. I mean, you talked about hair. That's the only thing I can't take when I watch horror movies, is when people get something out of their mouth.
This is the movie really for you then. So.
Yeah, but there were two other scenes that really impressed me. Was the one where I'm going to call it the bone killing. That was pretty nice.
Oh, yeah.
And the one where the main character gets into the basement and starts digging, that was pretty scary for me. So you decided for practical effects because it was a budget thing, or do you like it more than a visual?
Oh, I love practical effects. I just think they're better. I mean, like I think the it's probably would be surprising to people how many visual effects are actually in this movie. It looks like there's kind of none, and that's very deliberate. I think that visual effects should be there only if you can't afford to do it properly, which sounds really simple, but it's actually not used that way a lot. Sometimes a lot of people do it for convenience or because they think it looks better or it gives them more flexibility later. I'm a big planner. I love to make sure that what I'm executing on set is pretty much exactly what I planned. And things come up and change on the day and all those things. And in post, you keep changing. But I think going in with a really solid plan is really important. If you don't go in there with a plan, it's like, oh, we'll just figure that out later. And Chuck, you know, we didn't have the money for that. And also, like, I think it's become a bit of a cliche for directors and filmmakers to be like, oh, practical effects, you know, and everyone goes, The Thing, and all that stuff they talk about. You know. So, yes, I've seen The Thing, and yes, it's great and all that stuff, but I think that it genuinely just looks better. Like, there's a tangible thing that you get better performances out of actors because they're physically interacting with something. And it's good for me, too. You know, I have to use my imagination a lot when you're directing a movie, and if there's something physically there, it takes away a little bit of the mystery for me as well, because I know what I'm getting. And so I think VFX, you know, and VFX in this movie have been used to augment physical things that are there already, and just tidy up some things that maybe we didn't have the money to get the best prosthetic or the best effect or whatever it is. You know, like there's a scene where someone gets thrown across the room. They're on a cable and wires and all that stuff. We took the wires out with visual effects. Like, I think those are kind of the things you should use VFX for. And it's also heaps of fun getting in there with blood and guts and, you know, bits of prosthetic and stuff. And that's like, that's part of the fun of doing it, right? So, yeah, I love physical effects.
Okay. Great. Last short question. Is there any horror movie that you're looking forward this year?
Ooh.
Putting you on the spot. Sorry.
Yeah. Any horror film looking forward to this year? Oh gosh,
okay, I'm so sorry.
No, that's all right. That's a really good question. I can't really think of one right now. There's lots fluttering around in my head, but I didn't think about that. So it's still early days. So
yeah.
Yeah, what about you? What are you looking forward to this year?
Oh, there's a lot. I mean, the new Evil Dead is probably.
The new Evil Dead.
Yeah.
And you know, Elizabeth Cullen, who's in Diabolik, was just cast in the next Evil Dead.
Oh.
Which is pretty cool. So that just got announced the other day. So that's great. Future Scream Queen right there.
Great. And there's the connection. Yeah. Thank you very much for this interview. It was very fun. I hope your movie is very successful and you can do another horror movie soon.
Thanks, Daniel. Thanks for your time.
Ja, aber jetzt musst du mir nach allem noch verraten, wie du ihn denn jetzt noch fandest, um das Ganze abzuschließen.
Mhm. Ja, nee, ja, nee.
Ich liebe das verrate ich dir nicht. Du kannst mich mal am Arsch lecken.
Ich liebe immer, wenn ich sage, ja, nee. Nee, ich fand den auch unterhaltsam. Also.
Ist gut, dass du sagst, oh, ich liebe das, wenn ich ja, nee sage. Dann so, ja, nee. Und dann fängst du genau nochmal. Kannst du den Satz bilden, ohne ja oder nee am Anfang zu sagen?
Ganz eindeutig nicht. Es stimmt ja, was du sagst. Er hat halt so diese Anmutung von einem, von so einem Besessenheitsfilm, ne? Also, ja. dass irgendjemand ein Dämon und den müssen wir und dann ist es so ein Exorzismusfilm. In der Hinsicht, Exorzismusfilm, I'm all in. Und hier fand ich den Anfang schwierig reinzukommen. Der hat vielleicht ein bisschen gedauert, aber dann war es eigentlich ganz nice gemacht. Also ich meine, klar, der ganz am Anfang, dieses Taufritual, das war schon interessant, aber da war ich auch ganz ehrlich, ich habe das Taufritual am Ende des Films nochmal angeguckt, weil ich dann erst verstanden habe, über wen die alles reden und wer das alles ist, und dann hat das nochmal besser für mich funktioniert. Ich war da ein bisschen verwirrt.
Oh, das war ich die meiste Zeit.
Gut, aber das ist der Normalzustand bei dir. Ich verstehe. und deswegen, und dann kam halt diese Geschichte. Aber wenn es dann irgendwann losgeht, ist es schon ganz nice gemacht mit dem, was sie machen. Außer natürlich, dass ich mal wieder fast kotzen musste, weil sich jemand Haare aus dem Mund gezogen hat.
Oh, ich habe es gesehen und wusste, dass das im Podcast jetzt thematisiert ist.
Es ist so schlimm. Ich musste vor kurzem schon wieder im Kino fast kotzen. Ich hasse es so sehr. Ich hasse, wenn Leute kotzen. Ah, es war bei St. Help. Oh.
Tja, der Zug ist abgefahren, Kollege.
Bei St. Help musste ich auch fast kotzen. Naja, egal. Und das ist in der Pressevorführung.
Also, oh, oh. Wie unangenehm.
Ich muss dann halt immer husten, aber egal. Ja, also hier auch wieder fast gekotzt. Oh, eine Woche. Dafür gibt es auch einen Ausdruck, glaube ich. Phobie vor Kotzen. Das ist voll mein Ding.
Check.
Naja, genau. Aber deswegen, das ist schon ein ganz nicer Film. Und dafür, dass es halt so ein bisschen so gewissermaßen Erstlingswerk ist von den vielen Beteiligten, fand ich das ganz gelungen.
Ja, ja.
Ja, 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 ja.
Und das schreiben wir alles so.
Ja. Also, der hat jetzt das, ja. Er hat, ich meine, der ist, glaube ich, noch nicht in so vielen Territorien raus, aber auf einigen Portalen ist der sehr gut besprochen. Und vielleicht fehlt uns auch irgendein kultureller Hintergrund. Oder wir haben ein Problem, weil wir nicht mit dieser komischen mormonischen Kirche uns rumschlagen müssen.
Ja, ja, Gott sei Dank. Ich habe auch noch nie so Mormonen an der Tür gehabt. Noch nie.
Ganz, 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 ganz früher, glaube ich mal, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe.
Aber bei meinem Bruder waren die letztens erst.
Ich glaube, die dürfen das gar nicht. Irgendjemand hat mir mal gesagt, warst du das? Dass die dich auf der Straße eigentlich nicht ansprechen
dürfen? Ja, ja, du musst die ansprechen, ja, ja.
Ja, genau. Deswegen ist es doch komisch, dass sie bei dir zu Hause klingeln dürfen. Das geht?
Ja, bei mir tun sie es ja nicht. Aber bei meinem Bruder haben die wohl geklingelt.
Okay, crazy. Und ist er jetzt Mormone?
Ja.
Hat's gewirkt? Hat's funktioniert?
Ja.
Sie haben mich überzeugt. Vielen Dank.
Mach ich. Nehmen Sie meine Frau, meine Kinder, machen wir so.
Naja.
So, aber wir reden ganz kurz über die Handlung. Wenn ihr natürlich alle Twists und Turns und Backstories, weil die habe ich nicht zusammengefasst, die könnt ihr euch dann angucken. Wenn ihr euch den Film bestellt, der Link ist wie immer in der Beschreibung. Also wenn ihr so richtig den deepen Einblick haben wollt, bestellt ihn euch, guckt ihn euch. Ihr habt von uns beiden das Okay dafür bekommen. Und wenn ihr aber noch einen ganz kleinen Punkt braucht, um was es da geht, sage ich euch das jetzt ganz kurz, weil jetzt konnte ich mich vorbereiten seit der letzten Frage. Nämlich in Diabolik, Gefäß des Teufels, geht es um eine Frau, sucht verzweifelt Heilung und trifft dabei auf den rachsüchtigen Geist einer verfluchten Hexe, die sie als Gefäß ihrer dunklen Macht nutzen will. Verrückt.
Nutzen das will, ist, genutzt hat, you know.
Ja, ich fände es besser, wenn er Gesäß des Teufels heißen würde, bin ich auch ehrlich.
Gesäß des Teufels. So weird.
She got the devil's ass.
Oh Gott.
Ein neuer Fall für Benoit Blanc.
Ja. Ganz witzig fand ich eigentlich auch, dass am Anfang, habe ich ja schon gesagt, gibt es dieses Taufritual, dass die ja, das fand ich am interessantesten, dass dieses Taufritual ja tatsächlich anscheinend so gibt. Weil das
inspiriert durch wahre Begebenheiten.
Ja, aber das erklärt sie ja auch später, dass sie in dieser Kirche anscheinend andere Menschen nehmen, die sie dann taufen und sagen, also dass sie fremde Menschen oder tote Menschen vor allen Dingen auch sagen. Also ich sag ja, also nehmen wir mal an, du bist gestorben und du warst nicht getauft, dass dann irgendjemand getauft wird und wir sagen, jetzt gerade ist diese Person Zebo, dann wirst du sozusagen nachträglich im Jenseits getauft und kannst dann noch in den Mormonenhimmel gehen.
Stell dir vor, du chillst so gerade in der Hölle mit Satan,
ja.
Bist so den Devil's Lettuce am Rauchen, dann fängst du so an zu leuchten, du so, nein! Und dann bist du in der Mormonenhimmel. Nein!
Oh, that was crazy. Und eigentlich so vom Look her und was sie da machen, so denkt man so, ah ja, okay, Oldschool-Zeit, aber es ist Spiel 2015.
Ja. Und dann kriegen wir ja nochmal, weil wir kriegen ja dann direkt danach, nach diesem Ritual, wo wir diese Frau mit dieser schwarzen Flüssigkeit am Mund sehen und so, kriegen wir auch direkt so ein 10-Jahres-Timeskip.
Ja, und dann sind wir in der heutigen Zeit. Cool.
Wow, also letztes Jahr.
Ja, Entschuldigung, stimmt.
Wir sind in der Future. Nee, da lernen wir dann unsere Protagonistin kennen, die auch malt, so wie in unserer klassischen normalen Folge vom Mittwoch, wo wir über Silent Hill gesprochen haben. Da ist James nämlich auch ein Maler anscheinend, aus irgendwelchen Gründen. Aber hier malt sie auch und sie malt so eine Kellertür. Mein Lieblingsmotiv.
Ja, die sieht auch sehr gut aus, diese gemalte Kellertür.
Oder, ey, Banger, wie sie diese Keller, wahrscheinlich ist das Bild AI generiert.
Wahrscheinlich, anders kann ich es mir nicht vorstellen.
Naja, sie geht dann raus in den Garten und macht da so auch so Gartenarbeiten, bis sie plötzlich ein totes Tier ausgräbt. Und dann wirkt sie sehr verwirrt, weil sie plötzlich ganz, ganz viele Löcher im Garten gegraben hat.
Ja, da hat sie so einen Aussetzer dann. Weil
das ist hier, da dadurch, ja.
Der Freund kommt ja dann nach Hause und dann sind da so viele Löcher und sie so, oh nein, ich habe wieder, nach 10 Jahren habe ich wieder Aussetzer. Ah ja, okay, got it.
Ja, und dann sind wir bei ihrem Therapeuten und der Therapeut sagt, dass es vielleicht die Heilung ja in ihrer alten Kirche gibt, um da das Trauma loszuwerden, weil da gibt's Heiler und da kann sie doch mal hinfahren.
Interessante Theorie.
Weirder Therapeut auf jeden Fall. Der steckt auch, doch da unter einem Hut.
Das habe ich nämlich tatsächlich auch gedacht. Weil ich so dachte,
obviously.
Okay, wenn der jetzt das vorschlägt, dann kann der ja nur irgendwie dazugehören. Weil,
oder?
Warum sonst?
Oder?
Voll.
Dachte ich auch. Naja, der Freund findet die Idee ganz schön scheiße, aber am Ende entscheiden sie sich dann doch dazu, dahin zu fahren, weil das muss weg. Das muss geheilt werden, das Trauma.
Ich meine, Leute, die so Aussätze haben oder die schlafwandeln oder so, du weißt ja auch nie, was die Weirdes machen, ne? Nicht, dass die einen irgendwie killen oder so.
Oh.
Könnte passieren.
Es gab schon mal einen Fall, wo jemand freigesprochen wurde, weil er im Schlafwandeln seine Mutter mit einer Axt erschlagen hat.
Hör auf.
Wirklich?
Oh mein Gott, that's crazy.
Wirklich, der ist schlafgewandelt und ich weiß nicht, ob es die Mutter oder die Frau war, aber der hat ihn nachts mit der Axt dann totgeschlagen, konnte sich am nächsten Morgen nicht mehr daran erinnern, weil er geschlafwandelt ist.
Okay, das ist wirklich krass.
Und er wurde freigesprochen.
Und alle so,
dafür.
Oh ja, glauben wir dir.
Ja, naja, du brauchst, musst ja schon Beweise dafür haben, dass das etwas ist, was schon passiert ist in die Richtung. Könnt ihr immer sagen, ja, da hatte ich das allererste Mal in meinem Leben Schlafwandeln.
Ja, klar, aber sowas kann man auch faken.
Natürlich kannst du das.
Ja, also. So he killed his mother und er ist damit davon gekommen.
Good
Sehr
for
gut
him.
Für dich, Norman Bates.
Ja, nee, sie reden, wie gesagt, dann auch über dieses Taufending, was du schon angesprochen hast, dass man auch tote Leute taufen kann im Namen von anderen und bla bla bla. Finde ich alles super weird. Sie kommen dann da auch an bei dieser Kirche und da gibt es dann noch dieses Riesenbecken da drin. Also wirklich alles super weird. Und dann
planen die ja auch dazu Zelten in der Nähe, weil sie dann so Zelte aufbauen und dann kommen aber doch noch zwei aus der Kirche vorbei, die eben für ihre Trauma-Heilung da sein sollen. Und der eine Typ sagt dann ja auch so, hey, erinnerst du dich nicht mehr an mich? Und sie so, nee, sorry, ich habe keinerlei Erinnerung an meine Kindheit.
Naja, das Muttersöhnchen, der hat anscheinend Dreck am Stecken, ganz klar.
Der ist bestimmt auf der Epstein-Liste.
Oh Gott. That's dark.
Sorry, I'm sorry. Wir haben dann auch noch so, das fängt dann so an, dass immer mal wieder, so wie in Silent Hill, Flashbacks uns ein bisschen was zur Story erzählen. Und da sehen wir sie dann eben mit einer anderen Frau zusammen und die beiden küssen sich dann auch.
Schwul.
Und dann wird das Pronomen-Game gespielt. Weil die gerade geküsst wurde, warnt sie dann, dass sie kommt.
Okay.
Ja, it's she, her.
Wenigstens, siehst du, wir wissen, dass es eine weibliche gelesene Person ist.
Ja. Sie hat dann auf jeden Fall so einen Anfall und fängt an, so Blut zu spucken. Und soll ich es sagen?
Naja, mach mal nicht. Aber das habe ich mich gefragt, weil das ist ja ein Ritual, wo der Typ kommt mit seiner Mutter und sagt, ja, wir machen dieses Ritual. Und dann geben die denen ja so Drogen. Und dann habe ich mich gefragt, ist das echt so, dass das auch zu dieser Kirche gehört, dass die so Drogenrituale machen? Weil dann hat man logischerweise irgendwelche Visionen.
I mean, who knows?
Ja.
Who knows?
Aber ja.
Ja, sie ziehen ihr dann so ein paar Haare aus dem Hals.
Ja, nur so ein paar wenige.
Nur so einen ganzen Zopf. Und für sie sieht das dann so aus, als würde sich diese Haare ins Blut auflösen und aus diesem Blut heraus kommt dann jemand aus dem Boden gekrabbelt.
Ja.
Ja.
Das ist sozusagen der Exorzismus, weil danach ist ja dann irgendwie, geht's ja besser.
Richtig, sie sagt dann auch, dass sie geheilt ist und dass sie sich jetzt an vieles erinnert. Und dann erzählt sie auch so ein bisschen, dass sie die Tochter des Bischofs damals geküsst hat, woraufhin der Freund von ihr natürlich super eifersüchtig wird und erstmal richtig am Ausrasten ist und sagt, oh, deshalb fickst du nie mit mir, weil du auf Frauen stehst.
Oh mein Gott, der ist voll der echte James aus Silent Hill 2.
Richtig, richtig.
Ein toxischer Idiot.
Toxic. No. Sie rennt dann in den Wald, weil sie sagt, nee, das muss ich mir echt nicht geben. Und da hat sie dann nochmal so ein Flashback zu der Frau. Und sie findet dann auch einen alten Schlüssel. Und dann kommt ihr Freund und sagt so, lass uns darüber reden. Und sie hat dann Sex mit ihm im Wald.
Hat er endlich, was er wollte.
Finally.
Was er ja gar nicht braucht.
Weil?
Er ihr fremd geht.
Ah.
Ja.
Aber ist ja nicht das Gleiche.
Nee, aber er hat ja Sex.
Wenn er sich den Sex woanders... Ja, aber Sex ist ja nicht gleich Sex. Ah, also du bist so Loch ist Loch kind of person, ja? Oh I get Gott. It. Okay. Oh,
der Satz war so eklig.
Furchtbar, oder?
Ja, voll.
Ich stelle mir manchmal vor, wie es wäre, wenn ich so ein Cis-Hetero-Mann wäre und dann ekle ich mich selber vor mir. Auch komplett ungeschützt. Wenn die nie Sex haben, hoffe ich, dass sie die Pille nimmt, weil ansonsten... Naja. Die Freundin, die mit denen dahin gefahren ist, die geht dann in die Kirche und wird da im Hinterzimmer eingesperrt und wir bekommen eine relativ creepy Szene, weil sie macht dann so ihr Feuer an und da sehen wir, dass so eine creepy Gestalt hinter ihr steht und sie anstarrt. Gruselig.
Voll.
Furchtbar gruselig. Nachdem die beiden dann im Wald fertig gesextet haben, kommen sie dann aber zurück, um sie aus der Kirche zu retten und als sie dann die Kirche verlassen, sind da so ganz viele so Pfahle aufgestellt mit so Stoff und toten Tieren dran.
Mhm.
Ja. Und der eine Heiler sagt dann, also soweit habe ich das verstanden, dass durch das Ritual der böse Geist quasi freigesetzt wurde. Der ist jetzt nicht mehr in ihr drin, sondern der ist jetzt frei.
Ja.
Gut, habe ich richtig verstanden.
Habe ich auch so verstanden.
Gut. Die andere Heilerin, die versucht sich dann zu Hause zu erhängen und wird aber von dem anderen Typen dann gefunden und gerettet. Also von dem anderen Heiler.
Ist hier so.
Ja. Ich habe nicht so ganz gecheckt, was deren Beziehung ist, aber gut.
Sohn und Tochter. Mutter und Tochter. Mutter und Sohn. Meine Güte. Mutter und Sohn. Meine Güte.
Ja. Da bekommen wir dann auf jeden Fall so ein Exposition-Backstory-Dumping zur Hexe, was so da alles los war und wie sie jetzt heimgesucht werden. Und dann, nachdem die Heilerin quasi ihrem Sohn alles erzählt hat, stirbt sie dann auch einfach.
Ja, da erfahren wir doch auch, dass er damals verraten hat, dass Clara was mit der Hauptperson gehabt hat und dass Clara dann aber auch behauptet hat, dass sie die Verführerin war und sie das gar nicht wollte. Und deswegen ist die Hauptperson, die ja jetzt einen Exorzismus hatte, die Böse.
Richtig.
Ja, Elise, sorry.
Ja. Genau, wir haben dann auch, wie gesagt, nochmal so ein Flashback, wo wir dann die Tochter des Bischofs sehen, die dann weggenommen wird, nachdem sie ihrem Vater sagt, hey, ich bin verliebt in diese Frau, bla bla bla, und dann lässt er sie mitnehmen. Und dann, in der Jetztzeit, finden wir dann auch die Kellertür, die sie anfangs gemalt hat.
Ja, verrückt, na, die hat der Freund ja schon gefunden, er hat sich nur nicht dafür interessiert. Das war immer so ein bisschen komisch, dass der Keller immer so angeteasert wurde.
Ja, der Keller ist wichtig, das ist das Final Boss Level.
Voll.
Und dann kommt eine Szene, die war ein bisschen unfreiwillig funny, die fand ich nicht so gut, weil sie geht dann ja da runter. Was? Fandst du die gut?
Ich hab geschrieben, die Kellerszene ist wack creepy.
Echt? Ich fand die ein bisschen zu drüber.
Ach krass, okay, ich fand die wack creepy.
Okay,
interessant.
Weil Leute, sie geht ja dann da runter und dann ist ja dieser Geist und dann sagt ihr, dass sie zusammen graben sollen und dann mimen die sich ja gegenseitig auch so und sind so komplett drüber und das fand ich aber too much. Aber
okay,
gut, wenn du das als genau richtig creepy empfindest, dann ist es ja gut, dass es wirkt bei dir.
Es fährt dann so weg und in die Dunkelheit irgendwie und es ist dann alles so ein bisschen... Weiß nicht, ich fand das, ja. Jetzt müsst ihr alle den Film gucken und entscheiden, wer recht hat. Habt ihr gelacht oder fandet ihr es wack creepy?
Ich hab nicht gelacht, ich fand es nur too much.
Okay.
Naja. Ja, sie gräbt dann halt so einen menschlichen, was ist das? Rippe? Menschliche Rippe aus?
Ja.
Und dann haben wir so ein Flashback, wie sie damals ihre Freundin erwürgt und dabei so vom Geist besessen ist, weil ihre Augen auch so Hexenfarben besessenartig sind. Anders kann ich es nicht beschreiben.
Ah, ich habe das so rumgelesen, dass sie selbstständig ihre Freundin getötet hat und dadurch ihren Körper LaRue geöffnet hat.
Ja, das kann ja auch sein. Sie, währenddessen verwandeln sich ihre Augen. Ja, also es kann natürlich sein, dass sie da das
hatte schon die Wut auf Clara. Weil man muss ja schon sagen, Clara hat sie verführt, ganz eindeutig. Elise hätte wahrscheinlich nichts gemacht. Und dann, aber ja.
Ja, dann taucht auf jeden Fall der Geist der Hexe nochmal auf und unsere Protagonistin fängt an, aus allen Körperöffnungen zu bluten. Und dann geht's richtig ab, weil die Freundin, die da im Wald herum geistert, die wird dann umgebracht. Und der Boyfriend und der Heiler, die gehen dann in die Kirche, wo die Hexe so ein Blutritual macht und da tötet sie dann auch eben den Heiler und fängt an, auf dem rumzuknabbern. Und dann geht sie zu dem Boyfriend, der sagt, aber ich liebe dich doch. Und sie sagt so, ich liebe dich mehr. Und dann zerdrückt sie seinen Kopf und tötet ihn auch.
Es gibt auch eine Szene, wo sie jemandem den Arm bricht.
Ja, das ist, als sie im Wald der Freundin.
Genau, und dann den Knochen benutzt, um die Person zu erstechen.
Ja.
Auch unglaublich wack.
Ja.
Ist mein Wort für den Film. Wack.
Diabolic Wack des Teufels.
Ja.
Gefäß der Wackness. Ja, und dann haben wir noch mal so einen letzten Timeskip, wo wir dann einen Monat später, ich glaube, das ist so eine Kirchengemeinde, wo sie dann lebt.
Mm.
Und da blickt sie dann noch mal in die Kamera mit ihren Dämonenaugen und dann ist der Film zu Ende.
Es ist jetzt so, LaRue ist definitiv jetzt so in ihr drinne manifestiert und jetzt zieht sie los und killt alle FLDS-Leute, die sie finden kann.
Hab ich kein Problem mit.
Voll. Also es ist definitiv kein Happy End für die Latter-day-Saints-Kirche.
Tja, schade. Die werden unseren Podcast wahrscheinlich nicht hören.
Who knows? Auf deren Liste sind wir jetzt auch. Scientology und Latter-day-Saints.
Scheiße.
Scheiße. Wir werden verfolgt. Ja. Genau. Ja. Naja. Das ist auf jeden Fall Diabolik von Daniel J. Phillips, die sich einige nette Sachen ausgedacht haben, die den Film doch nochmal irgendwie, habe ich so noch nicht gesehen. Habe ich nicht alles so schon mal gesehen. Das, da gehört schon einiges zu. Normalerweise habe ich einiges schon gesehen.
Hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Genau. Naja, wenn ihr den im Home Entertainment gucken wollt, müsst ihr leider noch ein bisschen warten. Der kommt nämlich erst am 26. Februar raus.
Sorry.
Irgendwas müssen wir besprechen. Irgendwas müssen wir besprechen, Leute. Ja, aber wenn ihr dann dazu kommt, ihn zu sehen oder ihn vielleicht woanders schon mal gesehen habt, könnte ja sein, dann könnt ihr uns gerne schreiben, wie ihr den findet. Per E-Mail, kontakt@creepycube.de. Unseren Instagram-Account Creepycube Podcast oder in unserer Telegram-Gruppe Creepycube Podcast. Wir würden uns freuen, wir würden uns freuen auf eure Rückmeldung, auf euer Feedback über diese Filme, über diese Folge, über die Scientology-Kirche, was auch immer. Schreibt uns, worüber ihr reden wollt und wir sind für euch da. Ja, dann könnt ihr nächste Woche wieder einschalten. Da kommen am Mittwoch unsere Creepy Classics Folge raus. Da reden wir wieder über einen Klassiker der Horrorfilmgeschichte mit Michelle. Und dann in zwei Wochen am Mittwoch wieder unsere normale Creepy Crypt Podcast Folge 74. Und dann in zwei Wochen unsere Home Invasion Volume 14. Das ist gut, die sind jetzt immer zusammen. Die haben jetzt immer die gleiche hintere Nummer. Wie schön.
Was ist denn passiert?
Keine Ahnung. Zufall, I guess.
Hätte das dann nicht schon immer so sein müssen?
War wahrscheinlich schon immer so.
Müsste dann nicht letzte Woche auch 72 und 12 und davor 71 und 11? Hä?
Ja, das war ja dann wahrscheinlich so.
Wir haben es aber nie gecheckt.
Nee, komischerweise nicht.
Wir sind dumm.
Haben wir irgendwo mal was falsch gemacht? Ah, weißt du, woran es lag?
Wir haben schon sehr viel in unserem Leben falsch gemacht, Daniel.
Das ist erst seit dem neuen Jahr, weil die Folge 70 war unsere Top- und Flops-Folge. Und da gab es keine Home Invasion. Und im neuen Jahr kam Folge 71 raus und Home Invasion 11. Davor hat es nicht
Wenn
gestimmt.
Wir jetzt zwei Jahre lang keine normale Folge machen, dann sind das irgendwann sogar die gleichen Nummern.
Okay, na dann. Ab jetzt nur noch Home Invasion. Ihr habt es hier zum allerersten Mal gehört. Wie ihr das findet, könnt ihr uns ja gerne schreiben oder ihr hinterlasst einen Kommentar. Vergesst nicht, uns auf dem Podcast-Portal eures Vertrauens gut zu bewerten. Das würde uns sehr, sehr freuen und auch helfen. Und ja, dann hören wir uns hoffentlich bald wieder in einem der anderen Formate oder in zwei Wochen in der Home Invasion. Und ja, bis dahin gilt, wie immer.
Ruht in Frieden in den Klauen eines gigantischen Lobsters.
Creep on. Crust on.